Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, die Nummer 56, aufgenommen am 9. November 2023 und wie immer mit dabei, nur mit dem falschen Getränk vielleicht, die liebe Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel, auch du hast heute das falsche Getränk dabei.
Der Druck war zu groß.
Also aber sag mal so, ich habe sogar ich habe noch ein Default-Getränk dabei.
Ja, du, dir macht Koffein nichts aus. Ich muss mal in mein Alter kommen, ja, wo man dann anfängt zu sagen, okay.
Welches Alter?
Zu alt.
Ich glaube, so viel oder Altersunterschied haben wir gar nicht.
Bei mir war die 4 schon vorne.
Bei mir ist auch schon die 4
vorne. Ja, stimmt, jetzt ist bei dir die 4 vorne, aber.
Ja, jetzt.
Ich bin ja.
Also, sag mal so viel Vorsprung hast du auch wieder nicht.
Ja, ich werde ab dieses Jahr noch 42. Also, so ein bisschen.
Ah, ja. Okay.
Ein bisschen.
Okay. Ja, komm, da bist du ja genauso alt wie Axel.
Ich kenne, von Axel wusste ich nicht, wie alt er ist. Aber kann sein, ja.
Aber das ist genau zwei Jahre Unterschied.
Ja.
Also, komm. Also, was mit dem, also mit dem Altersspruch, da kommst du nicht weit.
Doch, normalerweise schon.
Aber jetzt nicht mehr. Wo ich die 3 vorne hatte, dann habe ich das noch gelten lassen. So kommst du dann nicht so leicht aus.
Hier müssen wir ja doch noch 8 Jahre aufnehmen, damit ich mich dann in die 50 rente. Und dann geht es nur noch so um Rentenberatung und sowas hier im Podcast.
Rentenberatung. Nee, keine Rentenberatung. Obwohl, es könnte, wenn ich mir unsere Themen anschaue, so ein bisschen so Rentnereinstimmung könnte zumindest beim Konsum ja doch schon reinkommen, ne?
Ja, so ein bisschen. Doch, eigentlich ist das sogar sehr, 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 oh Gott. Aber der Konsum, sage ich auch gleich dazu, ist zu 100% in Sandras Hand, von daher.
Yeah!
Ja. Ja, du, wir haben es jetzt schon angedeutet und eigentlich wäre es ein Konsumthema. Ich habe aber gesagt, ich kann mir hier nicht die ganze Zeit mit einer offenen Flasche stehen und dann warte ich bis zum Ende des Podcasts 2 Stunden lang oder wie lange es auch immer dauern wird. Ja, wir machen wagen den großen Spezi-Vergleich. Du weißt schon, was auf dich zukommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht mal dran gerochen an der Flasche.
Okay.
Denn wir sind ja der Paulaner Spezi-Podcast, der leider in Klammern nicht bezahlt. Hint. Ne? Herr Paulaner, ja? Oder heißt der Paul?
Weiß
Paul
ich
Näher? Herr Näher, oh, ja?
Herr Näher, genau. Herr Näher aus München. Fühlen Sie sich angesprochen?
Genau. Da kann ruhig mal 1 Million rüberkommen, für das, was wir schon geleistet haben.
Ah, also ja, schon 1 Million, so günstig sind wir.
Ich nehme, was ich kriegen kann.
Okay. So schlimm, ja.
Ja, das ist.
Alles gut.
Aber heute haben wir den vom Herrn Kombacher, die Spezi, den Cola-Orange-Mix. Und ich bin sehr gespannt.
Ja. Ich habe mir beide jetzt besorgt, damit wir den ultimativen Vergleich machen. Weil ich hatte jetzt schon gewagt, im Vorgespräch zu sagen, ja, so schlecht fand ich die Cromage Spezi nicht. Und es wurde schon hier, wurden schon Heuhaufen aufgemacht.
Ich habe dir schon gezeigt, wie leicht das ist, deine Stimme mit KI nachzubauen. In einem anderen Kontext, aber da habe ich mal rumgespielt. Ja.
Ja. Ich war nicht so amüsiert darüber.
Ja, war der falsche Moment. Eigentlich war es witzig.
Nur die Sandra wusste in dem Moment nicht, dass es so witzig ist. Ja, genau.
Ja, aber im Nachhinein. Im Nachhinein, ja.
Ja, gut. Egal, anderes Thema. Gut, so. Los geht's. Großer Spezi-Vergleich.
Ja, ich habe die Flasche hier. Also wie gesagt, ich trinke nur.
Ich hab diesmal auch eine Flasche.
Ich habe die größere Flasche sogar.
Ja, deswegen, jetzt weiß ich, warum du jetzt nicht 2 Flaschen reinziehen wolltest, denn ich habe mir extra die kleineren Portionen geholt.
Das war voll die Arbeit, auch diese überhaupt zu kriegen. Also die gibt's hier nicht so oft.
Tja.
Das ist ja alles in Paulaner Hand. Prost.
Okay, Prost.
Okay.
So, und jetzt kommt der ultimative Paulaner-Vergleich dazu.
Ja. Ja.
Also Krombacher Spezi ist kräftiger im Geschmack.
Fandst du?
Ja. Ich habe jetzt
also
den 1:1-Vergleich habe ich jetzt hier.
Ja, ich trinke täglich 5 Liter Paulaner, nee, Quatsch. aber für 1 Million? oh Gott. Die ist gut, die Krombacher Spezi. Die ist nicht so süß, fand ich die jetzt, verglichen wie mit der Paulaner. Ich habe heute Nachmittag Paulaner Spezi getrunken.
Ja.
Die ist ein Tick süßer. Und ich würde sagen, die Cola kommt nicht so durch, dafür kommt die Orange mehr durch.
Genau, das würd ich auch sagen. Und aber insgesamt, für den Gesamtgeschmack ist sie halt kräftiger als die Pornhaar Spezi. Ich gucke gerade, ob ich aus Versehen die Zero gekauft habe. Nee, ist sogar das Original.
Also ich finde, so vom Mundgefühl her, so von dem, was so geschmacklich passiert, wenn du so den Schluck im Mund hast, finde ich die Paulaner aber eigentlich stärker.
Also jetzt in
aber das ist super subjektiv, ne? Also das ist, ich sag mal so, einen guten zweiten Platz. In der Ready-for-Review-Getränkeliste.
Also ich glaube, das muss man wahrscheinlich sagen. Also beide sind gute Spezi. Die Krombacher finde ich aber jetzt vom Geschmack halt kräftiger. Jetzt so beim 1:1-Vergleich. Vielleicht musst du sie mal nebeneinander trinken.
Ja, ich glaube, dass die Paulaner schon, also schon vom Geschmack her. Ja. Ich sage ja nicht, dass sie schlecht ist. Ne?
Nein, das
ist
nicht.
Aber jetzt der zweite, aber das heißt ja nicht.
Also mal so, beide sind besser als das Spezi-Original.
Ja, das stimmt. Das Spezi-Original hat sich da nicht. Also hier, die würde ich jetzt auch holen, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, also wenn ich jetzt in irgendeinem Restaurant wäre und die sagen, oh, wir haben Paulaner und Krombacher Spezi, dann würde ich zur Paulaner lieber greifen.
Oh, ich glaube, das würde ich jetzt tagesformabhängig machen. Also ich finde die schmeckt anders, aber also ich schwanke jetzt. Ich würde, also wenn mir Krombacher 1 Million anbietet.
Hallo, für die Million könnt ihr sogar die Original-Spezi nicht wieder.
Nee, also ist eine gute Spezi. Also sag mal so. Was interessant jetzt sein würde, ist, Krombacher hat auch eine Fassbrause, so Cola-Mix, Cola-Orange-Mix. Mal gucken, ob sie wem.
Den kenne ich, der ist gut. Den finde ich auch besser als diese Spezi. Nicht, dass das jetzt hier schlecht ist, aber den Cola-Mix von der. Vielleicht mag ich auch den Cola-Geschmack den stärkeren lieber. Vielleicht ist das der Unterschied.
Ja, das kann auch
sein. Also die ist gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, kann man nicht trinken oder oh Gott, wie kriege ich das runter? Wie gesagt, auch nicht so süß. Es gibt schon die Anlässe dafür, wo das besser ist. Also.
Ja. Und ich trinke sie jetzt auf Zimmertemperatur. Das kann ja auch nochmal Unterschied sein.
Nee, bei mir ist Kühlschranktemperatur. Also. Ja, doch, ja. Ja. Kann natürlich sein.
Ja. Also, die Plonner Spezi, in meinen Augen, kriegt jetzt starke Konkurrenz mit Krombacher Spezi. Aber wir können uns ja darauf einigen, dass wir immer noch ein Spezi-Podcast sind, oder?
Ich bleib Team Paulaner hier. Da ist es also.
Hier bist du hast schon die Million vom Paulaner bekommen.
2 Millionen, ich habe denen gesagt, ich würde dir eine abgeben.
Ach so. So läuft das ab. Naja,
also. Ja, jetzt muss ich nachher mit der KI wieder alles nachbearbeiten. Das wird ein bisschen nervig, aber okay.
Alles gut. Naja, auf jeden Fall großer, also ich bin positiv überrascht über Krombacher Spezi.
Genau. Und wenn ihr bis jetzt nur Teleprost gehört habt, ja, merkt ihr, hey, wenn die nicht produzieren, das können wir auch. Ja. Heute kommen auch noch Filme. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Und kein Druck, wir warten nicht händeringend auf eine neue Folge von euch.
Nee, nur ein bisschen.
Nur ein wenig, ja.
Genau. Gut. Ja, Mensch, das haben wir 2 Wochen darauf hingearbeitet. Auf diese 5 Minuten.
Ja, aber hat sich ja gelohnt. Und wie gesagt, es war etwas Aufwand, diese Flasche.
Keine Sorge, ich bin heute extra noch zu Rewe gefahren, damit ich mit nochmal Spezi, weil ich hatte keine Spezi zu Hause gehabt, wo du mir geschrieben hast. Gut, dass du mir geschrieben hast. Sonst hätte ich hier gesessen. Sorry. In 2 Wochen.
Ja. Gut. Ja. Sehr schön. Getränkegeräusche während der Aufnahme bitten wir zu entschuldigen. Die Sandra muss ein bisschen was wegkriegen.
Nein, Moment. Ich habe hier 2x 0,3. Das ist mit fast so wie eine 0,5.
Ja, aber 0,1 mehr, ne?
Ja, komm, aber das ist jetzt nicht so tragisch.
Ach, die wird besser, wenn man sieht. Ja, sie ist schon nicht schlecht. Ist okay.
Ist okay. Sie ist gut.
Ja.
Ja. Ja.
Das werden wir ja heute noch bei den News haben, dass ich auch gerne mal bereit bin zu erkennen, dass Sachen vielleicht nochmal besser geworden sind. Kleiner Spoiler.
Die Offenbarung.
Nee, Offenbarung nicht, das nicht. Nee, es ist so ein Krombacher-Update.
Krombacher-Update, okay.
Ganz gut, nicht schlecht.
Obwohl Krombacher als Bier, also da, wo ich noch richtiges Bier getrunken habe, fand ich Krombacher jetzt nicht kein gutes Bier. Also es war jetzt kein, also Oettinger war natürlich noch schlechter, aber ja.
Ich bin, ja, Bier ist bei mir sowieso so ein ganz spezielles Thema, weil ich trinke sehr, sehr wenig Bier und dann eigentlich momentan nur noch eins aus den Niederlanden.
Okay.
Und zwar Gulpener nennt sich das. Das ist die Brauerei. Da habe ich, glaube ich, schon von erzählt.
Ja, die war ja schwierig zu bekommen, wo ich letztes Mal in Holland war.
Ja, ich profitiere davon, dass die Tante und der Onkel von meiner Frau in den Niederlanden wohnen. Und dann ist es so, dass sie alle paar Monate, wenn die mal vorbeikommen, mir so ein paar Flaschen, also auch nicht viele, ich trinke da nicht irgendwie.
Ja.
Wenn die 4 Flaschen mitbringen, wäre das viel. Aber wenn ihr mal in den Niederlanden seid oder da in Gulpen seid, kann ich sehr empfehlen, das Chateau Neuburg. Das ist so eine blaue Flasche. Das sieht man auch, wenn ihr mal in den Niederlanden seid, im Supermarkt. Sehr auffällig, blaue Flasche. Wenn es irgendwann mal Daniels Dekostipps hier gibt, dann habe ich da schon mal das erste. LED, diese Flasche, sieht gut aus. Und das ist ein sehr, sehr leckeres Bier. Und die machen sehr viele tolle Biere. Ja, haben wir das Thema schon mal wieder gesprengt. Viel Spaß mit den Shownotes, Sandra.
Oh. Ja. Ich bekomme das schon hin, keine Sorge.
Ja, sonst rufe ich dir den Link raus. Das schaffst du. Ja. Sprichst du Niederländisch?
Nein.
Ja, dann muss man sich ein bisschen durch die Gegend klicken. Bitte schon.
Keine Sorge, ich schreibe dir, also ich sag dir, Daniel, such bitte Link raus. Ich habe dir alles schon vorbereitet. Da, hier einfügen.
Genau, aber das muss mir dann am besten, ja.
Ich kümmere mich drum.
Das wird
die
schon.
Die Zukunft, Sandra, wird sich drum kümmern.
Ja. Die Vergangenheit, Sandra, hingegen, war auf der Cyberland Ladies Night.
Ja, ich bin da eingesprungen mit einem Talk und war vom Thema, vom Programm her total gemischt und ist auch wieder so gut angekommen. Was aber diesmal interessant hat, wir hatten sogar ein bisschen Socializing nach der Veranstaltung und Work Adventure. Und dann waren sogar Leute dabei, die eher aus dem System-Admin-Bereich kamen. Und so kamen wir so ins Gespräch. Und was ich total spannend fand, war, wie Java als Programmiersprache außerhalb meiner Bubble wahrgenommen wird. Und da kam so eine Frage, ja, wird Java überhaupt noch eingesetzt, so als Plattform?
Nee, nee. So,
nee, hab ich gesagt, naja, Banken, Versicherungen. Und die Person hat halt erzählt, dass sie gerade ein Migrationsprojekt haben, eine alte Java 6-Anwendung. Auf PHP umzuschreiben. Und das fand ich schon interessant, aber ich kann es nachvollziehen. Die haben halt keine Leute, die Java können, nur PHP.
Ja, dann.
Und
ja.
Dann habe ich gesagt, ja, dann ist das für mich absolut nachvollziehbar. Also, deswegen. Aber ich finde das schon spannend, wie Java jetzt wahrgenommen wird außerhalb meiner Bubble.
Aber da muss ich widersprechen, obwohl ich diese Steilvorlage die durch PHP ersetzen. Da juckt's mir, aber das ist auch zu einfach. Weißt du, wenn der Ball schon auf der Linie liegt, dann kann man da nicht doch, nee, das ist.
Nein, aber auch wenn jetzt PHP jetzt nicht meine Sprache ist oder ich da jetzt nicht nehmen würde, es gibt gute Software, die in PHP geschrieben ist. Und seit diesem Artikel über das Mastodon kein gutes Produkt, das weiß in Ruby geschrieben ist, ja. Bin ich da so mittlerweile schon ein bisschen, also triggert mich das ein bisschen, wenn man jetzt Software danach beurteilt, in welchem Ökosystem das geschrieben ist.
Ich habe bestimmt schon erzählt, die Anwendung, die ich am längsten maintaine, also die ist Family IT Support, ist in PHP geschrieben.
Ja, siehst du.
Das würde ich heute nie wieder so machen. Aber, ja, die ist halt P. Und die wird auch, wenn jetzt ein neues Feature dazu kommt, fange ich nicht an, alles zu migrieren. Sondern dann.
Ja.
dann kommt der.
Aber sag mal so. Ich kann es halt nachvollziehen, dass halt jemand sich mit PHP auskennt und dabei jetzt eine Java-Applikation hat, die Probleme macht und die nicht wissen, wie die das migrieren soll auf eine neue Version, dass man das neu schreibt in PHP.
Würde ich auch empfehlen. Also würde ich ernsthaft empfehlen. Warum sollte man bei einem Technologie-Stack bleiben, wenn du keine Leute dafür hast?
Ja.
Und
die machen halt und die können halt nachweisen, dass jetzt, die haben ein Partei schon neu geschrieben, PHP, das ist definitiv performanter und können das besser maintainen als das, was sie dann mit Java 6 halt haben.
Ja.
Also absolut nachvollziehbar.
Ja.
Ja, also das war eigentlich so, das, gut, ich könnte auch noch zu den Talks sein, aber das war so für mich so, mega. Was auch sehr cool war vom Talk her, also ich war ja Moderator in einem Stream, das heißt, ich habe zwei gehört und einen Talk selber gehalten. Da gab es einen Talk über Human Learning, da wurde anhand erklärt, wie Menschen lernen oder wie wir Menschen lernen und wie eine KI halt lernt oder wie Machine Learning funktioniert. Und da merkt man so ein bisschen, ja, da gibt es da doch noch gravierend. Also ich habe keine Angst, dass die KI mich ersetzt.
Das hatte ich auch letztens, die Diskussion, dass KI uns bald ersetzen würde. Und ich habe da gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja keine Intelligenz, sondern ne, das ist ein großes Sprachmodell. Und ja, das wird ein Tool werden, das man verwenden wird, parallel in irgendeiner Art und Weise. Das glaube ich schon. Ist vielleicht ein Pairing Buddy.
Ja.
Aber dass man seine kritische Geschäftslogik davon komplett entwickeln lässt, ohne dass das jemand noch mit bearbeitet und maintainen kann im Zweifel, das ist schwer vorstellbar. Ich kann übrigens in dem Rahmen noch erzählen, ich habe momentan GitHub Copilot im Einsatz.
Oh.
Ja, weil wir bei uns die Lizenz bekommen haben. Also es gibt da so eine Enterprise-Lizenz von GitHub, und wenn du die hast, dann trainierst du das Modell auch nicht, wenn du es benutzt.
Mhm.
Und je nach Projekt darf man das halt verwenden oder halt auch nicht. Und ich habe es jetzt momentan noch bei mir so in der privaten Evaluation, das ist heute kein Thema oder so, aber vielleicht kann ich mal schon so die ersten Eindrücke sagen. Als Pairing Buddy oder als bessere Autovervollständigung finde ich es ziemlich gut. Also ich habe es jetzt in IntelliJ verwendet. Ich fand das komischerweise in IntelliJ sogar besser als in VS Code, obwohl in VS Code, glaube ich, die Integration eine bessere ist. Aber wie gesagt, ich bin auch jetzt am Anfang am Evaluieren. Aber das versteht schon relativ schnell, wenn ich so einen Variablenname definiere und in einem gewissen Kontext von einer Funktion bin, was ich gerade vorhab. Und da ich ja wusste, ob das richtig oder falsch ist, konnte ich das sehr gut verwenden. Manchmal habe ich auch das Falsche genommen und dann nur so ein Detail ausgetauscht. Ich dachte, okay, die Zeile ist fast das, was ich haben wollte.
Ja.
Ne, ich will nur auf ein anderes Property zugreifen oder so. Fand ich ganz nett.
Das hört sich ja so, also das deckt sich ja so mit der Erfahrung, die ich ja gemacht habe. Ich benutze es ja in einem Open-Source-Projekt Java. Das ist halt mega. Also ich sage auch eine verbesserte Autovervollständigung. Aber wo ich ja die JavaScript-Geschichte gemacht habe, da war ich ja lost.
Genau, weil du auch so, also nichts, will jetzt nicht so nahe treten, aber sonst auch in JavaScript jetzt nicht, sagen wir mal, flüssig durch die Gegend hoppelst, sondern.
Ja, natürlich so.
Ist eher so Krombacher-Style.
Ja, genau. Nein, nee, nicht Krombacher-Style. halt JavaScript halt. Halt wie jemand, der das Ökosystem nicht kennt.
Beziehungsweise mit der Sprache und so, ne? Das ist ja sowieso ein interessantes Problem. Hatte ich jetzt auch bei mir im Projekt, dass ich doch ein paar modernere Sprachfeatures in JavaScript oder auch TypeScript verwende. Und dann so die Rückmeldung kam, also jetzt nicht von Kollegen, aber von Leuten im Projekt, ja, aber das ist ja kompliziert, was du da machst. Ich dachte, aber es ist ein Sprachfeature, es ist Standard. Ne? Es ist zwar jetzt TypeScript, was ich schreibe, aber das ist auch in JavaScript valide und funktioniert. Ne? Und ich spare mir durch diese Schreibweise viel Code. Worum ging's? Du kannst in JavaScript ja so schön Objekte dekonstrukten und du kannst ihnen gleichzeitig einen Default-Wert geben, wenn der Wert, den du extractest, undefined ist. Ne? Und in TypeScript siehst du immer sofort, oder in IntelliJ mit TypeScript siehst du sofort, okay, das ist jetzt eine Liste von meinen irgendwas oder undefined. Ne? Und dann sagst du, okay, und dann nehme ich als Default-Wert eine leere Liste, weil dann muss ich mich jetzt nicht damit beschäftigen, wenn das Ding nicht defined ist, sondern kann so damit umgehen.
Das ist ja so wie bei uns in der Java-Welt, dass wir auch sagen, bevor du eine Null zurückgibst, oder gibst du halt eine leere Liste zurück.
Genau, das ist so das Einfache.
Ja.
Bei Objekten ist es ein bisschen komplizierter, aber auch da, dadurch, dass du durch den Deconstructen arbeitest, kannst du dir halt doch ganz schön so mit Defaults arbeiten. Und das macht den Code kompakter, aber natürlich, das sind dann wieder so modernere Sprachfeatures, wo dann vielleicht der eine oder die andere sagt, hey, das ist mir jetzt zu modern.
Aber da habe ich auch eine Anekdote, das erinnert mich so ein bisschen an Diskussionen. Also ich hatte mal ein Projekt, wo gerne Schlüsseltabellen benutzen worden sind. Also da wurden halt Werte in der Oracle-Datenbank abgelegt. Und wo man eigentlich gesagt hat, okay, da könnte ich eigentlich auch Enums dafür verwenden. Und da haben wir im Team gesagt, okay, dann benutzen wir Enums dafür. Und das kam dann raus, dass wir im Team das so machen. Und dann hieß es, ja, nee, das, ihr könnt ja dann hier nicht Enums benutzen, ihr müsst auch Schlüsseltabellen dafür benutzen. Und soll ich jetzt für jedes neue Sprachfeature von Java hier Antrag stellen? Habe ich das, weil die Argumentation war, nee, das ist ja viel zu modern.
Ja.
Ja.
Aber in PHP kann erst wenn PHP hat PHP Enums. Bestimmt.
Weiß ich gar nicht.
Hat PHP weiß ich auch nicht.
Aber PHP hat sich ja, also ich meine, das aktuelle PHP, das hat ja nichts mehr mit PHP zu tun vor 20 Jahren, ne?
Ja, eben. Das ist ja auch, ich sag mal, es gibt Enumerations. Also,
ja,
also,
guck mal. Sogar PHP halt in Enums.
Ja, dann ist es jetzt auch okay. Wer weiß, seit wann die das haben, aber dann darf es jetzt auch in Java verwenden. Genau. Weißt du, das ist der neue Benchmark. Nee, ich hatte das mal, habe ich aber auch schon im Podcast erzählt, dass ich keine Streams verwenden durfte in einem Projekt, weil das noch zu neu damals war. Mit Java 8 kamen die, glaube ich. Ne?
Ja, mit Java 8 kamen sie, ja.
Und dann war es, nee, du musst eine normale Schleife verwenden, darfst keine Streams verwenden.
Na, aber ich fand das so befremdlich, dass man im dass man eigentlich nach Java 5, wann ist Java 5 rausgekommen? Boah, das ist ja, schon 90er, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Ich mache ja nur die modernere Sprache PHP.
Weil ich hätte das ja nicht, nee, auch keine, nee, 90er ist das nicht, 2004 ist Java 5 rausgekommen. Ja. Dass man 20 Jahre, fast 20 Jahre nach Java 5, also Einführung dieses Feature, darüber diskutieren muss, ob man das nutzen darf oder nicht.
Also, ja.
Fand ich schon mega. Dann habe ich ihn auch gefragt, ob ich in dem Zuge auch gleich Antrag stellen darf, so ob ich, dass ich Streams benutzen darf.
Lass mich gerade mal googeln, ob PHP Streams. Ja, gibt es.
Nein,
ja,
komm mal.
PHP hat auch
Streams. Möchtest du mit sagen, dass ich demnächst jetzt einfach sagen kann, sogar PHP kann das schon? Als neues Benchmark, welches Feature ich in Java benutzen darf.
Also zumindest habe ich hier eine Dokumentationsseite gefunden, dass die das können. Ich weiß aber nicht, seit wann das.
Ja, okay.
Und wie, also. Ja. Übrigens nichts gegen PHP, tolle Sprache.
Ja. Es gibt schlimmere Sprachen.
Ich würde sogar widersprechen, jede Sprache hat so ihre schönen Seiten. Es gibt ja auch Leute, die das machen, sonst gäbe es ja keine Anwendung in der Programmiersprache.
Ja. Hast du schon mal eine Perl-Anwendung gesehen?
Ich habe schon mal Perl-Skripte gesehen, die unglaublich mächtig waren, die aber niemand verstanden hat, außer einer Person im Projekt. Und aber sie waren so praktisch. Es war irgendwas mit Datenbank. Irgendwas sehr Praktisches wurde daraus generiert. Das war so ein typisches Ding. Ist echt lange her. Das ist bestimmt 8 Jahre her oder länger, dass ich damit gearbeitet habe. Aber da hatte einer so ein Perl-Skript. Irgendwas hat das für die Datenmigration gemacht. Und das war so praktisch, dass alle akzeptiert haben, dass es in Perl war. Und es gab sogar irgendwann einen, der ins Projekt kam und sagte, das geht doch nicht, Perl, versteht keiner, Projektrisiko. Und alle anderen, ja, aber das ist so praktisch. Und das tut doch. Oh.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann Perl sich noch weiter.
Ja, ich...
Keine Sorge, ich habe auch solche Skripte, die, man könnte es halt schöner schreiben, aber es funktioniert halt.
Ich habe mir deine seit 2008 eine PHP-Anwendung, passt das auch. Gut, also, dass ich damals kein Perl hatte.
Sei froh, dass du damals schon PHP konntest. Stell dir mal vor, das ist noch eine andere Sprache.
Ja.
Ja. Obwohl, du hast ja damals das schon als Web-Anwendung. Gab es da eine Möglichkeit, andere noch? Wahrscheinlich nicht.
Das war damals halt auf so einem Standard-Webspace. Ich habe es schon erzählt im Podcast. Ja, und da war halt PHP verfügbar und dann nimmst du das.
Ja, alles gut. Okay.
Das Einzige, wo ich da hinterher bin, ist dann den Versionsupdates. Also immer, wenn ich mitbekomme, dass sie neue Versionen aktualisieren, dann nehme ich mir eine große Flasche Spezi und dann kämpfe ich mich da einmal durch.
Ja, gut. Dann passt das ja. So, das war die Hausmitteilungen.
Ja. Kommen wir zum Family IT Support.
Ja. Ja, und da kann ich berichten. Ich weiß nicht, also ich war mir nicht sicher, ob das eine Family Tea ist, so, aber ich glaube, wir haben da damals unter Family Tea Support, denn ich hatte ja berichtet oder rumgefragt wegen Erfahrung mit OXG. Also Kontext, ich hatte mal einen Vertreter vor der Haustür gehabt, der mir einen Glasfaseranschluss andrehen wollte. Und ich habe nur gesehen Vodafone und wollte gleich die Tür zumachen. Aber der hat gesagt, das wäre kostenlos und Glasfaseranschluss. Und dann wurde ich hellhörig. Und habe ich mich ein bisschen reingefuchst, was das ist. Also zum Hintergrund, OXG ist ein Joint Venture zwischen Vodafone und Altice. Das ist eine französische Firma, die wohl in Gesamtfrankreich Glasfaserverlegung gemacht hat. Und die sind haben ein Joint Venture gegründet und sind jetzt hier in Kreis Neuss, sind sie, haben Klinkenputzen gemacht und wollten den Leuten Glasfaseranschluss halt kostenlos anbieten. Nachteil, man muss noch gucken, ob sich das als Nachteil sich erwirkt, ist, dass man sich jetzt 10 Jahre an den halt sich dann bindet, von an das Netz. Man muss aber das nicht nutzen, das heißt, man lässt sich den verlegen, hat noch nebenbei halt noch den Kupferanschluss. Das heißt, wenn ich jetzt bei denen jetzt das nicht nehmen möchte, muss ich nicht, bin ich nicht gezwungen, aber habe schon mal den Anschluss zu Hause liegen. Dann sagen sie, die machen Open Access. Das heißt, wenn jemand bei denen sich einmietet, kann halt auch dann Internettarife verkaufen. Und laut dem Vertriebler würden solche große Anbieter mitmachen wie Telekom, 1&1, O2 und natürlich auch Vodafone. Na gut, aber das heißt, ich weiß, das sagt ein Vertriebler sagt dir alles, was du hören möchtest. Beziehungsweise ich habe denen gesagt, sie müssen mich nicht überzeugen, ich nehme schon den Glasfaseranschluss, aber ich will nur wissen, wie es halt abläuft. Und was ich dabei bei der Suche, also ich habe da auch ein bisschen Mastodon auch nachgefragt, da war jetzt OXG nicht, aber da war deutsche Glasfaser und dann, das ist das, das kommt wohl öfters vor, dass immer ein Anbieter sich da reinhackt und den Leuten dann halt andreht. Da war das, aber da muss ich sagen, war das Angebot jetzt halt ein bisschen offener, muss ich aber auch herausstellen. Und was ich bei der Recherche gefunden habe, Vodafone Immobilienwirtschaft hat einen Podcast. Das nennt sich Stadtland vernetzt. Und da gab es eine Folge, wo halt OXG vorgestellt worden ist und ein bisschen Marketing-Sprech gemacht worden ist, was sie da halt halt anbieten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt diesen Antrag halt gestellt. Und was ist? Jetzt haben sie Klinkenputz gemacht und jetzt ist die Kommunikation eingeschlafen. Das heißt, ich bin hinterher am Telefonieren und immer schreiben. Ja, Leute, wie sieht's denn aus mit Glasfaseranschluss? Und in einer der letzten Netzpolitik-Folgen habe ich gehört, in Berlin ist es wohl auch so, dann werden erstmal große Vertriebskataloge Kolonnen geschickt, um die Leute diese Anträge, alles kostenlos, und wenn die Leute das schreiben, dann dauert das mit der Bearbeitung. Also ich bin gespannt. Ich weiß auch, es gibt auch Sagen, ja, wo davon jetzt nicht unterschreiben dürfen, da gibt es immer noch Theater, das ist mir schon klar, aber die Kosten-Nutzen-Abwägung ist bei mir so, dass ich jetzt in diesen sauren Apfel halt reinbeiße, dass es von Vodafone ist, weil vom Bauchgefühl habe ich nicht den Eindruck, wenn jetzt Vodafone jetzt einmal ihr Glasfaser verlegt, dass niemand anderes kommt. Deswegen, naja, ich habe jetzt einen Anschluss einmal drin und ich muss es aber nicht nutzen, deswegen. Aber wenn ich will, dann könnte ich es. Deswegen bin ich jetzt einmal mal, habe ich diesen sauren Apfel mal reingebissen, mal gucken, was es ist. Ja, und das Ganze öffnet sich ein neues Rabbit Hole, denn da muss man sich dann wieder beschäftigen, wenn man das doch nehmen möchte, weil auch meinem Bruder jetzt auch Glasfaseranschluss kommt und dann wurde hier angerufen. Sandra, ich brauche deine Hilfe. Und da stellt sich heraus, das wird nochmal ein ganz neuer Rabbit Hole, weil du brauchst neues Modem, neue Technologie. Da gibt's wieder so Zwischenlösungen, wenn du deinen alten Router noch benutzen möchtest. Also das, glaube ich, das wird nochmal hier nochmal ein paar Folgen füllen. Wie ich mich da ein bisschen reingefuchst habe.
Das nächste Jahr Ready for Review ist gesichert.
Ja, ich bleib dran. Werde berichten. Und wenn ein paar Hörer werden wahrscheinlich sagen, Sandra, ich hab's dir doch gesagt, niemals bei Vodafone was abschließen, wenn ich hier am Rumschimpfen bin. Aber vielleicht habe ich ja Glück und gehört zu den 10%, die mal kein Theater damit haben.
Ja, also wir hatten ja auch schon eine Weile Vodafone. Wenn es lief, war es gut.
Aber, naja, und sag mal so, bei uns ist es wohl so, die haben, Vodafone hat ja von Unity Media halt ein Kabelfernseh Netz aufgekauft und die werden wohl 80% halt drüber beim bestehenden Kabeln Fernsehen halt einfach Glasfaser drauflegen.
Okay. Ja.
Das ist so, ja. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich Kabelfernsehen, habe ich immer gehört, soll das Internet immer so was relativ schnell sein. Da wundere ich mich, dass sie jetzt da nochmal das upgraden auf Glasfaser. Da würde ich sagen, dann nimm doch lieber erstmal die Strecken, wo wirklich lahm ist, aber gut.
Ja. Ja, wir hatten das ja über das Unity Media oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Unity Media oder das andere
war. Über Kabelfernsehen, sagen wir so.
Über Kabelfernsehen. Downstream war immer ziemlich geil, der Upstream war halt manchmal nicht existent. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber das gab ab und zu schon mal Probleme.
Ja, das stimmt.
Da hat man sich dann gewöhnt irgendwann in der Zoom-Session, dass man gesagt hat, ach ja, das wird schon passen. Ich muss nicht alles hören, was die gerade sagen, solange die mich sehen.
Ja, genau, okay. Ja, mal gucken. Naja, auf jeden Fall, ich bleib dran. Weil ich muss dranbleiben, weil ich diesen blöden Antrag jetzt gestellt habe. Und ich werde berichten, wie das jetzt mal so ablaufen wird.
Wir sind gespannt.
Ja, ich auch.
Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Kommen wir zu Sandra lernt kochen. Heute aus der Kategorie Nenn mir den Titel und ich kenne die Zutaten.
So, da kann ich dir berichten. Axel wünscht sich neue Kategorie bei uns im Podcast.
Okay.
Ja. Und sie heißt Sandra lernt backen.
Genau,
so habe ich auch geguckt. So habe ich auch geguckt. Und da habe ich ihn gefragt, du meinst Backen lernen mit Sandra? Der so, nein, Sandra lernt Backen. Und dann meint er so, ja, du hast noch Potenzial nach oben mit deinem Backen. Und dann meinte ich so, ja, Axel, den nächsten Geburtstagskuchen kannst du dir selber backen.
Ja. Nee. Vorher muss er hier in der Folge auftreten, bevor er sich hier Kategorien wünschen kann, ja? Hallo?
Alle dürfen sich Kategorien wünschen, außer Axel. Genau. Also okay, aber zurück zu unserer Kategorie. Ich nur so Anekdote, dass wo meine Backkünste hier vor zu Hause nicht ausreichend sind.
Also ja, wer weiß, was für so ein Feinschmecker ist, ne? Also das ist.
Ja. Aber ich sag nur geschenkten Gaulen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gut, kommen wir zu dem heutigen Gericht. Kartoffeln mit Kräuterquark und Fisch.
Ja.
Ja.
Ist in der Büroküche kochbar.
ich finde, was Gesundes und schnell gemacht. Und dazu, also Kartoffeln, habe ich Drillingskartoffel genommen. Das ist das Coole, die kannst du einfach so reinwerfen, musst nicht schälen. So kannst du auch mit der Schale essen. Dazu halt Kräuterquark, ich nehme halt Speisequark, am besten den bisschen fettigeren, mit 40%. Dann mit bisschen Milch rein, damit das bisschen cremiger wird. Salz, Pfeffer und Kräutern. Was ich da empfehle, sind die gefrorenen italienischen Kräuter von Iglo. Das kann man eigentlich ganz gut damit machen. Und dann habt ihr schon mal die Quark für die Kartoffel dazu. Zu dem Fisch, das ist auch relativ schnell gemacht, denn ihr könnt ein Fischfilet nehmen, Kabeljau oder Dorsch, wenn das halt nicht Gourmet sein soll, aber man könnte auch Lachs nehmen oder was anderes. Panieren mit bisschen Mehl, dann eine Pfanne beidseitig braten. Ich würze den Fisch normalerweise nicht, man könnte aber, wenn man ein bisschen Gewürz haben tun, ein bisschen Pfeffer drauf tun, bevor man das paniert, aber das ist Geschmackssache, ich lasse es meistens weg. Und ja, dann hat man ein gesundes Mittagessen, würde ich mal sagen. Optional kann man noch rote Beete dazu geben, aber das ist wirklich optional.
Ja.
So, und das, die Checkliste dazu, in der Mittagspause kochen essbar, ja. Das ist wirklich schnell gemacht. In der kleinen Büroküche kochbar. Ich würde sagen, ja, es kommt drauf an, wie die Kollegen drauf sind mit Fischgeruch.
Ja, das ist natürlich, ja.
Weil danach riecht die Küche dann nach Fisch. Im Büro essbar, ich bin der Meinung, ja, kommt aber auch wieder auf den Fisch halt an. Und skalierbar zwischen nur ich und das ganze Team, würde ich sagen, auch gut, weil die Drillingskartoffeln, man muss die echt nur ins Wasser werfen und kochen lassen. Kräuterquark ist auch schnell gemacht. Ja gut, man muss den Fisch halt, dann hast du die Limitation mit den Pfannen halt. das oder du machst es halt nacheinander. Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ein gutes Gericht für die Mittagspause.
Es gibt noch ein sehr geiles Rezept, was man auch als Variation bei dir machen könnte.
Ja, bitte.
Wenn man Drilling, diese kleinen Drilling-Kartoffeln hast. Habe ich schon mal von Smashed Potatoes erzählt?
Nein. Oder ist es die Variante, wo du die halbierst, mit Öl einreibst und Rosmarin und dann in den Ofen reintust?
Nee, das wären ja so Ofenkartoffeln. Also okay. Es geht in eine ähnliche Richtung. Du nimmst dir so Drilling-Kartoffeln, so eine Packung irgendwie, was so gerade da ist. Und du kochst die aber nicht so lange im Wasser. Mhm. Ich glaube, so 15 Minuten. Die müssen im Rezept steht al dente sein. Das heißt, noch nicht ganz fertig.
Okay.
Ne, so ein bisschen fester noch. Und dann verteilst du die auf dem Backblech mit Backpapier und nimmst dir eine Tasse oder irgendwas anderes und stampfst diese Kartoffeln platt. Oh, dass du so runde Kartoffeldinger da hast. Da ein bisschen Olivenöl drauf, Salz, Pfeffer, wenn du magst, noch ein bisschen Chiliflocken oder sowas. Und das packst du dann in den Ofen. Und ich glaube, nach einer halben Stunde oder so kannst du die drehen. Das haben wir dann immer davon abhängig gemacht, wie sie aussahen. Also du guckst halt, dass sie von beiden, dass sie richtig ordentlich Hitze bekommen von beiden Seiten. Ich glaube, wie viel Grad waren das? Irgendwie so um die, also richtig Ofen Vollgas, so bis so 250 Grad kannst du da machen. Kannst du nochmal drehen, guckst halt, wie sie dir passen. Und dann hast du so richtig schöne, krosse Kartoffeln. Und die passen bestimmt sehr gut auch zu so einem Kräuterquark.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Und wenn es noch schneller gehen soll mit einem Fisch, könnt ihr natürlich auch Fischstäbchen nehmen. Aber ja, ich weiß nicht, so Fischstäbchen, das ist so, also das muss dann wirklich sehr schnell gehen. Ja, das war Sandra lernt kochen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiter geht's, denn wir kommen zu News des Monats bzw. der Woche und es geht schon wieder um KI.
Ja, eigentlich ist ein cooler Mastodon-Tweet aufgefallen, wo, also eigentlich ging es darum, ein Artikel bei BBC, Why are fewer women using AI than men? Und da wird erklärt, warum Frauen halt weniger KI benutzen als Männer. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich einen coolen Tweet fand, der war, mit der Begründung, because we paid attention to Sarah Connor in Terminator 2, you absolute noobs. Und das fand ich so witzig, dass ich dann auch den Artikel mal geklickt habe. Und sie erklären halt, die haben halt Frauen angefragt, wieso sie keine KI benutzen, wie ChatGPT. Eine Begründung war gewesen, ja, sie wollen halt authentischer wirken, wenn sie halt die Texte selber schreiben, etc., etc. Und dann haben sie den Psychologen gefragt und da war die Begründung gewesen, naja, erstens, in Techies Berufen sind halt weniger Frauen als Männer, zumindest im westlichen Bereich. Und deswegen halt, vor allem deswegen benutzen halt mehr Männer KI als Frauen. Und dann ist wo auch die Problematik, dass Frauen ja öfters halt weniger Kompetenz, was Technik angeht, zugesagt wird. Und wenn jetzt noch eine Frau rauskommt, dass eine Frau eine KI benutzt, dann wird das nochmal untergraben. Okay, das fand ich jetzt so ein bisschen weit hergeholt. Ich kann mir aber auch, mir fällt aber eher die Begründung von den Frauen, die gefragt worden sind. Das ist nämlich das, was ich dann auch immer sage. Naja, wenn alles über KI generiert worden ist, das ist ja irgendwie dann auch irgendwann Einheitsbrei, ne? Und deswegen kann ich die Argumentation mit der Authentik halt besser verstehen als diese Psychologie-Begründung an der Stelle.
Ja.
Ja. Aber also natürlich die bessere Begründung ist halt, weil wir Sarah Connor zuhören.
Ja, und das ist eindeutig. Ja, aber...
Ja.
Ja, ich hab's auch schon gesagt. Das Problem ist, dass da Intelligenz im Wort steht und dass Leute irgendwie glauben, also es ist ja so dieser Traum von manchen Managern anscheinend, dass du die ganzen Entwicklerabteilungen abschaffen kannst. Du setzt dich da morgens hin, formulierst kurz, was du gerne hättest als Anwendung. Und dann geht deine KI hin und baut das.
Aber war das nicht schon das Versprechen bei so diesen ganzen Low-Code-Generatoren?
Ja, und dann hast du dasselbe Problem gehabt, was du auch bei KI haben wirst. Das ist nämlich in dem Moment, wo es algorithmisch wird oder wo du diese ganzen algorithmischen oder diese Strukturen hast, diese Kontrollstrukturen auch hast, dass dann die KI vielleicht nachlässt und dann nicht mehr so gut baut. Ja, und wehe, du musst das irgendwann pflegen. Also du müsstest ja sonst eine KI haben, die quasi dein System bis ins Tiefste versteht, damit die da auch selber Bugs reparieren kann. Und wehe, da ist ein Bug drin, den die nicht fixen kann.
Ich habe jetzt eine andere These mal gehört. Ich verlinke auch die Folge auch in den Shownotes. Und zwar war das KI-Thema auch in einer der letzten Netzpolitik-Podcast-Folgen. Und da war eine Erklärung auch, dass Intelligence in Englischen halt mehr Bedeutung hat auch als im Deutschen. Und unter anderem benutzt man wohl im Englischen das Wort, ich habe es jetzt nicht verifiziert, also darum, wenn das jetzt falsch ist, müsst ihr mich da korrigieren, dass auch Datensammlung auch unter Intelligence im Englischen zusammengefasst wird. Und dann passt das eher zur KI, die sammelt ja Daten und anhand von Daten werden eine Auswertung gemacht.
Ja, stimmt, ja.
Und das kommt halt der KI halt, ja, mit der Begründung sage ich ja. Also sie kriegt sehr viele Daten und sie kann das besser, die Daten auswerten, als ich als Mensch. Und dann passt das halt auch. Aber ich muss das mal noch nur verifizieren.
Genau, das
Und auch wenn auch wenn du Code generierst mit KI oder mit diesen LLM-Modellen, jemand muss das verifizieren. Also das ist halt ein Werkzeug und wenn das Werkzeug halt falsch eingesetzt wird oder das Ergebnis muss, für das Ergebnis muss jemand immer noch gerade stehen. Und das ist nicht begründet, die KI hat das gemacht, sondern nee, derjenige, der die KI benutzt hat, der ist auch für den Output halt verantwortlich.
Und sagen wir mal, du hast die KI, die deine Anforderungen perfekt umsetzen kann, ne? Sagen wir mal, dass so weit sind wir.
Ja.
Da muss immer noch jemand diese Anforderungen auch gut genug formulieren. Denn es gehört ja auch immer noch dazu, dieses Gesamtbild zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass Software manchmal nicht so gut ist, weil die Entwickler nur Mist bauen.
Sondern
es ist ja auch manchmal, dass die Anforderungen vorher schon nicht durchdacht sind. Ja, und wenn du da schon gespart hast, auf ein unerfahrenes Team setzt, dann kann es halt auch mal schnell passieren, dass du da Mist bekommst, weil irgendein Unsinn reinkommt.
Ja, und wir hatten heute schon hier im Podcast genügend Beispiele, wo unerfahrene Leute die KI benutzt haben, um Code zu generieren und das ist halt in die Hose gegangen.
Ja, spätestens wenn sie es irgendwie maintainen sollen.
Ja.
Das ist halt, das ist ein interessantes Tool, es ist aber auch ein gefährliches Tool. Also ich meine, ich habe dir das dir ja gezeigt, mit dieser Audiogenerierung.
Ja.
Ne, also zum Hintergrund, ich habe irgendeine Podcast-Folge genommen, habe da deine Tonspur genommen, habe die auf 7 Minuten runtergekürzt oder so und dann in Tool hochgeladen und geguckt, was passiert denn da. Und dann konnte ich mit deiner Stimme okay Ergebnisse, ohne viel rum. Ne? Also es klang schon nach dir. Wenn man dich jetzt besser kennt, könnte man auch sagen, okay, da sind ein paar, so klingt ein bisschen fremd. Könnte aber vielleicht für so ein einfaches Reinlegen, könnte es funktionieren. Super einfach, kriegt jeder hin. Ist aber auch wieder sehr gefährlich.
So, und du wurdest auch, oder du wurdest nicht, sondern du wirst langsam abtrünnig, habe ich mir
gesagt. Nö, also abtrünnig bin ich auch nicht, aber ich...
Noch nicht.
nee, also es geht um Angular und die neue Angular-Version, die jetzt rauskam vor ein paar Tagen. Und beziehungsweise genau gestern kamen die offiziell raus. Vorgestern, glaube ich, war die Ankündigung oder vorvorgestern, also Anfang November. Es ist eine interessante Entwicklung, weil Angular für mich lange Zeit so das Tool war, was gerade, oder das Framework war, was in Deutschland massiv genutzt wurde von Entwicklern. Aber auch nur in Deutschland. Ja, ist ja so eine Eigenart, dass wir hier Angular machen. Was aber sich aus meiner JavaScript-Sicht heraus sehr weit entfernt hat von dem, wie man eigentlich in JavaScript entwickelt. Und das war eigentlich so mein Hauptkritikpunkt da drin. Und deshalb hatten die halt auch mit der Zeit immer mehr Performance-Probleme. Ne? Sie konnten nämlich nicht aufs Ökosystem zurückgreifen, weil dafür waren ihre Ansätze zu speziell oder sie haben eigene Compiler geschrieben. Und sie hatten dann auch mit anderen Tools Probleme mit der Integration. Also je nachdem, welche End-to-End-Testlösung du nehmen wolltest, musstest du länger warten, bis du Angular nutzen konntest, weil es einfach nicht so einfach zu integrieren war. Und da ist einfach so alles, wo ich mir so dachte, da ist jemand so ein bisschen auf seinem eigenen Trip weg vom Ökosystem. Ne? Und das könnte ich mir genauso auch in Java vorstellen, wenn du auf einmal sagst, das ist aber sehr merkwürdig, warum konfiguriere ich hier alles mit JSON-Dateien nur noch und nehme komische Sprachkonstrukte und das läuft alles durch einen komischen Compiler, den keiner kennt, ne? Dann ist man, hat man, wenn man in so einem Ökosystem zu Hause ist, einfach so eine gewisse Skepsis so einem Tool gegenüber. Und so ist es bei mir mit Engo lange gewesen. Und jetzt in den letzten Monaten ist da viel passiert. Ich hatte es vorhin in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass die angefangen haben, Tooling und so auszutauschen und auch einige Architekturkonzepte zu ändern. Und ja, das kam jetzt mit der Version 17, ist das quasi weitergeführt worden und auch ziemlich gut weitergeführt worden. In Shownotes verpacken wir auch mal einen Artikel aus dem Entwicklermagazin, wo das sehr gut zusammengeführt erklärt wird, was so drin ist. Und ich sag mal so, die Hauptänderungen, die interessant sind, ist zum einen, dass jetzt dieser ganze Build-Prozess und auch der Development-Server-Prozess massiv beschleunigt wurde, weil sie auf ES-Build umgestellt haben, was auch sonst so in der restlichen Frontend-Welt jetzt gerade der Standard ist, wenn du schnelle Builds haben möchtest. Sie haben Server-Side-Rendering endlich mal richtig adressiert und bauen da jetzt, optimieren dafür die ganze Anwendung, dass das auch möglich ist. Also was in der React-Welt so mit Next.js zum Beispiel möglich ist. Und früher war das bei Angular so, dass du so Module definieren musstest. Und ein Modul hat dir quasi dann definiert, welche Komponenten du hattest, ne, und wie das alles zusammengebaut ist. Das war ein riesiges Konfigurationsobjekt und wehe, du hast vergessen, da was einzutragen. Und die sind nicht mehr der Standard, sondern Standard ist, dass Komponenten standalone sind und da miteinander interagieren können, was ich schon mal einen riesigen Vorteil sehe. Ja, sie haben ein bisschen was an Kontrollstrukturen geändert, da haben sie eine neue Syntax, die so ein bisschen schlanker ist und es ist so ein positives Release. Es ist das erste Mal, dass wieder das, oder sie schaffen es langsam, so ein gewisses Interesse zu wecken, dass es sein könnte, dass das doch ganz gut ist. Heißt aber auch für alle, die jetzt Angular schon nutzen, ihr solltet Upgrade machen. Also nicht nur auf LTS-Version warten, sondern ich glaube, momentan ist so viel am Passieren in der Angular-Welt, dass man schon regelmäßig die Major-Version mitnehmen sollte. Denn sonst von LTS zu LTS könnte das Schmerzen bereiten. Ne, also gerade wenn ich überlege, neue Kontrollstrukturen, das heißt, die Templates ändern sich, das wird ja auch in Libraries sein, die verwendet werden. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil mit dieser großen Geschwindigkeit und Entwicklungsgeschwindigkeit haben die gerade auch keine Probleme damit, ein paar alte Zöpfe abzuschneiden. Ne? Also wenn du überlegst, früher konntest du nicht ohne Module arbeiten, jetzt ist es ein, in Anführungszeichen, fortgeschrittenes Konzept. Ja, das ist so, keine Ahnung, also als würdest du, also mir fällt jetzt gerade leider kein gutes Spring Boot Example dafür ein. Aber stell dir vor, du müsstest immer für deine Controller-Services noch irgendeine Konfigurationsklasse machen, sonst läuft nichts.
Ach,
und
das
die ist
so
jetzt
wie,
quasi optional.
Doch, da habe ich ein gutes Beispiel, so viel früher mit den AGBs.
Ja, stimmt, ja. Super viel Konfiguration, die irgendwie sich überflüssig anfühlt, aber ohne die nichts läuft. Und wehe, du vergisst eine Kleinigkeit drin. Und wie gesagt, das ist so ein 180-Grad-Switch. Sie haben übrigens auch ihre Dokumentation überarbeitet, massiv. Die ist jetzt in Beta, die neue. Ich habe die noch nicht ausprobiert, sind noch neue Tutorials drin. Also wer noch mal drauf gucken möchte, oder Sandra, wenn du noch mal Lust auf Frontend hast, ist das vielleicht ganz gut. Die sieht erstmal ganz gut aus, die Doku. Kannst auch viel im Browser machen. Und ja, man darf gespannt sein, was da so in den nächsten Jahren passiert. Momentan sieht es so aus, als würde Angular da noch mal Gas geben und vielleicht sagen dann viele Versicherungen und Banken und keine Ahnung, wer den Kram eingesetzt hat, wir haben es ja immer gewusst, dass Angular toll ist.
Obwohl, ich glaube, Banken und Versicherungen sind auch auf AngularJS noch unterwegs, oder?
Ich hoffe nicht für sie, die armen Seelen, ja. Also das ist ja das ist dann mehr als ein Major Upgrade, oder?
Ja.
Aber das wird, das nächste Große sein, was Schmerzen bereitet.
Ja, das, also ich glaube, wann war AngularJS? Vor 5, 6, 7 Jahren?
Ich glaube, also 2015 rum war, glaube ich, Angular schon da oder kam gerade. Ich glaube, um den Dreh rum hatte ich meine erste Angular-Schulung. Genau.
Also das hat sich so, also vom Lesen her, das ist wie so ein Rewrite sich angehört.
Ja, genau. Also das ist, ich persönlich, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ich kenne kein Beispiel, dass jemand AngularJS zu Angular wirklich migriert hat. Meistens war es eine Neuentwicklung. Ja, es gibt viele, die es mal versucht haben oder die dann irgendwie gescheitert sind oder es war ein massiver Aufwand, da so halbwegs in die Richtung zu kommen. Aber es war jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit einem Java Major Versions Update. Was auch Arbeit sein kann, aber was nicht heißt, dass du an alle Dateien ran musst und alles ändern musst, in der Regel.
Ja, in der Regel schon. Ja. Ja, bleibt spannend.
Ja, ist wirklich gerade spannend, was da.
Wir bleiben dran, passiert. Wie von React-Fanboy zum Angular-Fanboy.
Nee, Fanboy bin ich davon gar nicht.
Ja, noch nee. Nicht, du weißt es noch nicht.
Nee, ich werde auch kein Fanboy, ihr dürft mich gern zitieren.
So, wir haben es auf Band.
Ja. Und irgendwo wird es eine KI geben, die daraus sehr tolle Sätze machen kann.
Ja, das stimmt.
Ja, geht's weiter. Wir bleiben auch in dem KI-Space, denn Ramsch aus dem Modem steht an und ich habe was mitgebracht.
Ja.
Eine Java-Library.
Ja, und ich war total überrascht, wo ich dachte, was ist das denn?
Genau, Hintergrund ist, wir hatten eine Veranstaltung bei uns, wo Kollegen das Projekt vorgestellt haben, wo sie dran mitarbeiten. Und es geht um LangChain4j. Das ist quasi eine Java-Bibliothek, die dir ein Abstraction-Layer zu solchen AIs wie ChatGPT bietet. Das heißt, du kannst relativ einfach deine lokale AI oder auch gewisse Dienstleister, die da supported sind, in deine Java oder deine Spring Boot App integrieren. Und das basiert auf einer Library, die es im Python-Kosmos gibt, die LangChain heißt. Das heißt, du kannst dir relativ einfach eine Anwendung schreiben, mit der du dann kommunizieren kannst und die arbeitet dann mit der KI. Und was der Kollege uns gezeigt hat, war eigentlich ganz cool. Also so, du kannst zum Beispiel über so Interfaces Tools definieren, dass du ihm erklärst, okay, diese Operationen kannst du anbieten und dann kannst du dir deinem Assistenten quasi dieses Interface geben. Daran erkennt er, welche Operationen er hat und kann damit die richtigen Prompts formulieren und dir dann die Ergebnisse dafür geben. Da gibt es auf der Seite zum Projekt zahlreiche Beispiele, was man machen kann. Was ich persönlich mega fand, du kannst dir auch lokal, ich meine, gut, geht auch mit ChatGPT, aber du kannst dir auch lokal irgendwie so eine KI irgendwas hochfahren, irgendein Modell, was dir gefällt. Und dann nimmst du ein Set von zum Beispiel PDF-Dateien und danach kannst du mit der KI, kannst du die Fragen stellen zu diesem PDF-Dokument.
Das ist cool.
Ja, und das heißt, dass du könntest, wenn du zum Beispiel sagst, du hast ja zum Beispiel deine ganzen Notizen mit den Folgen, könnte man, ich meine, so viel ist es jetzt auch noch nicht, aber immerhin 56 Folgen, könntest du Fragen dazu stellen. Und wenn du es lokal machst, ich meine, kannst du auch ChatGPT die Daten geben, hast du halt ein Tool, das dir da so ein bisschen hilft.
Na, das wäre ein Anwendungsfall, was jetzt in einigen Firmen diskutiert wird, halt, wenn du große Datenmengen hast, also Maschinenbauer, dass man daraus vielleicht die technische Dokumentation halt vorfertigen kann.
Genau, also dann würdest du würdest halt irgendeine KI, irgendein Modell hochfahren bei dir lokal, das erstmal noch relativ dumm ist. Und über dieses LangChain4j würdest du dem den Zugriff auf die Dateien geben. Und dann kannst du dir ein Tool, ein Bot schreiben, mit dem du dann sagen kannst, okay, hey, ich, oder eine Webanwendung schreiben, mit der du dann da drauf Fragen stellen kannst.
Also das kann ich mir, denn keine Firma wird seine Daten halt ChatGPT zur Verfügung stellen wollen. Deswegen ist das sowas Lokales dann eine gute Sache. Ja, das ist mal, das ist mal interessant, weil ich habe nochmal reingeschaut und ich sage, ja, okay, ein Wrapper zu ChatGPT, das ist ja irgendwie nicht sehr interessant, aber das ist jetzt mal ein Use Case, wo ich sage, ja, bin ich bei dir, das ist mal interessant.
Genau, und da musst du halt gucken, was du haben willst. Ne? Also ich kann mir das auch zu ChatGPT vorstellen. Da gibt es ja Demo-Accounts, wo du als Entwickler dann Zugriff hast auf die Modelle. Und dann hast du halt einfach deinen Abstraktionslayer und kannst deine Java-Anwendung schreiben und damit arbeiten. Wie gesagt, für Python gibt es das auch, gibt es sicherlich auch für andere Sprachen.
Also ich habe gesehen, dass LangChain hat jetzt für mehrere Ökosysteme bietet sowas an. Irgendwie war das naheliegend, dass es erstmal in Python zur Verfügung steht. Irgendwie Machine Learning und Python, das ist irgendwie das Traumpaar an der Stelle.
Ja, und ich fand aber cool, dass dann Leute hingegangen sind und gesagt haben, ich finde das doof, dass es nicht im Java-Kosmos ist. Ja, wir müssen die letzten Leute retten, bevor sie mit PHP anfangen. Und
das hat dich echt getriggert mit dem PHP-Beispiel.
Ne? Nee, ich finde das sehr, sehr richtig, die Entscheidung in dem einen Fall, aber ich finde es auch irgendwie sehr, sehr lustig. Hallo, ich stell ja hier die Java-Projekte vor. So schlimm ist Java nicht.
Naja, ich bin gespannt, weil niemand mal um die Ecke kommt und sagt, wir haben das auch in Kobol migriert, nach dem Kobol migriert. Das wäre mal krass.
Das wäre deprimierend. Also wir haben gedacht, Zukunftssicherheit, da haben andere sich kurze Getränkeunterbrechung. Ich wurde nämlich hier noch mit einem Glühwein versorgt.
Damit du später besser schlafen kannst, ja?
Ja.
Nach dem Zuckerschock.
Ja, den habe ich aber nach dem Glühwein garantiert auch. Back to topic. Ja, wir wollen zukunftssicher sein. Wir setzen jetzt Kobol ein. Das ist ja jetzt schon so lange. Dann kann das auch nochmal 20 Jahre.
Wir haben nur Kobol-Entwickler. Und ich habe so eine JavaScript-Anwendung, die wir nicht warten können. Deswegen am besten Kobol.
Ich glaube, es gibt viele JavaScript-Anwendungen, die man nicht warten kann.
Ja.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen, je einfacher der Zugang zu der Sprache ist, oder also je einfacher es ist zu starten, desto leichter ist es halt auch schlechte Software zu, oder desto mehr schlechte Software gibt es.
Na, okay, steile These.
Gut, ich meine, Java ist jetzt auch nicht schwer zu starten, ne? Aber du musst schon was installieren. Du musst zumindest mal was installieren bei dir auf dem Rechner.
Das stimmt.
Für JavaScript brauchst du nichts, das hast du schon.
Das ist wohl wahr. Aber zu Python wird ja auch gesagt, dass es der Zugang zu Python auch relativ einfach wäre. Würde man dann, dann ist die steile These, gibt es dann nicht so viel schlechte Anwendungen in Python?
Ich glaube, mit Python werden halt auch andere Sachen gemacht. Also wenn du so siehst.
Also ich kenne Python vor allem Skript. Ja, ich kenne Python nur mal so ein vor allem Skript-Ding-Umfeld. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach nicht in der Bubble bin, weil es gibt ja auch Web-Frameworks in Python. Es wird ja auch Webanwendungen in Python geschrieben.
Ist nicht sogar LinkedIn in Python? Also es gibt auf jeden Fall auch große Anwendungen, die in Python geschrieben sind. Ich glaube mal, du kannst mit Python super professionell Software entwickeln, dafür ist das Ökosystem groß genug und es gibt genug Libraries und alles.
Also das möchte ich nicht in die Abrede tun, aber ich überlege jetzt gerade, denn du hast diese These in den Raum geworfen, desto einfacher der Zugang zur Sprache, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch damit schlechte Software schreibst. Und also Python wird immer als die Anfängersprache halt dargestellt.
Was ich eben ausführen wollte.
Okay, habe ich dich unterbrochen.
Bevor du dich in meinen Satz reingehangen hast. Dass du ja viel im wissenschaftlichen Bereich hast, wo so diese Notebooks gemacht werden, wo eigentlich nur so Daten dann mit Python ein bisschen bearbeitet werden und dann ins nächste Tool oder in die nächste Berechnung gesetzt werden, was, glaube ich, an sich keine gute Software ist, sondern was einfach Geskripte ist. Ne? Und ja, ist vielleicht trotzdem, also ist er wahrscheinlich nicht getestet und würde ich sagen, hat vielleicht nicht immer die höchste Qualität, sondern ist auch manchmal so dieses Wegwerfcode. Ich kann jetzt einfach was hinschreiben, damit kann ich meine Daten irgendwie bearbeiten, das brauche ich aber nie wieder. Während du im Java-Umfeld zum Beispiel oder im PHP-Umfeld ja auch viele Anwendungen produzierst, die für geschäftskritische Prozesse sind, ne, wo du auch andere Maßstäbe an deine Entwicklung setzt.
Das ist gut, aber das wird ja jetzt, das wird interessant, weil ja mit der Java-Version 21 ja Scripting für Java rausgekommen. Ich wollte das jetzt nicht JavaScript nennen. Ob dann das jetzt, ob da jetzt auch mehr Skripte dabei herauskommen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das macht ein bisschen den Code einfacher. Aber ich glaube nicht, dass auf einmal die Leute anfangen, da viel Java zu schreiben. Ich wüsste nicht, warum. Also ohne jetzt rumbashen zu wollen, aber ich wüsste nicht, warum. Den Anwendungsfall sehe ich gerade nicht.
Weil ich gebe ja zu, wenn ich Skripte brauchte, habe ich meistens das in Groovy geschrieben. Weil Groovy konnte ich halt wunderbar halt von der Shell aus. Also ich hatte keine Lust gehabt, das in Python zu schreiben, weil ich mir dann umdenken musste. Sondern Groovy, man kann ja Groovy auch so schreiben wie Java. Und so habe ich meine Wegwerfskripte in Groovy geschrieben. Das müsste ich mit Java 21 nicht machen, weil ich es gleich in Java machen kann. Obwohl ich würde das trotzdem in Groovy machen, weil ich da ein paar Sprachfeature habe, die für Scripting halt viel cooler ist als mit Java.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sich, also ich glaube auch Groovy-Skripte sind eher die Ausnahme. Da gibt es vielleicht
ja, so zwei, ich bin auch
Java-Entwickler.
Ja, so du, wenn der Java-Entwickler ein bisschen Systemadministration machen muss so, und ich bin halt faul und ich habe es halt in Groovy gemacht.
Kann ich verstehen. Also du, ja. Nimm das Werkzeug, was du da hast, mit dem du umgehen kannst.
Bevor ich glaube, du es gibt ja einige, ich glaube, Frontend-Entwickler machen das gerne auch in JavaScript halt. Du kannst ja mit Node.js halt dir auch in JavaScript JavaScript-Skript schreiben für System-Admins-Geschichten.
Ja, also ich habe auch ein paar, ich habe auch so ein paar Tools. Ich habe jetzt aber auch zuletzt wieder mit Python was gemacht, weil ich irgendwie nochmal Bock auf die Sprache hatte und das ging auch gut.
Ja.
Weil so. Python war für mich damals, Daniel erzählt vom Krieg, während der Uni-Zeit war das so für mich die Sprache, die habe ich richtig, richtig gerne genutzt. Wahrscheinlich auch, weil ich viel crappy Software produziert habe, damit ich heute diese These halten kann. Ja, weil ich schon so viel schlechte Software produziert habe, dass Python gar nicht mehr da rauskommt. Aber das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie im Java-Bubble gelandet und immer mehr Frontend gemacht. Und dann kam ich nicht mehr dazu, was mit Python zu machen.
Aber du hättest auch Front, aber du hättest das ganze Webzeug auch mit Python machen können.
Ja, aber nicht JavaScript. Den ganzen, ich mache ja gerne auch, ich mache ja auch gerne den Frontend-Client-Kram und das, was im also das ist ja, ich schreibe ja nicht nur Server damit in JavaScript, sondern ich schreibe ja Frontend-Anwendungen
auch mit DOM was. Python gibt es doch bestimmt auch in Server-Side-Rendering.
Ja, aber dann mache ich ja, Server-Side-Rendering ist ja HTML, was am Ende rauskommt.
Genau.
Genau, aber ich mache JavaScript und manipuliere damit mein DOM.
Ja, gut. Ich würde nur sagen, die Anwendung hättest du auch mit Server-Side-Rendering HTML machen können.
Ja, natürlich. Ist ja auch der Trend, wo es jetzt wieder immer wieder
verstärkt. Ja, sag ich ja. GSP kommt zurück.
Du weißt, wenn du das dreimal sagst, passiert es. Und dann bist du die Arme, die in dem Projekt landet, dass das machen muss, ne?
Ich bin schon die Arme, die ein Projekt durch GSP machen muss.
Ja, es gibt bestimmt immer noch schlimmer.
Aber das Projekt wurde mir als Migrationsprojekt verkauft.
Ja, aber andere Geschichte. Also wie gesagt, um zurückzukommen zu der eigentlichen Sache, ich glaube halt,
ja. Also,
dass meine These nicht ganz zu widerlegen ist. Ich wäre aber auch sehr gespannt auf Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern, wie die das sehen. Und ich will nicht auf Sprachen bashen. Ich glaube einfach nur, dass es halt leichter ist. Ich habe ja auch mit JavaScript, das ist ja quasi mit das Einfachste. Ich glaube, dass es sehr, sehr viel crappy Software deshalb gibt. Und das ist nicht gegen die Sprache. Es ist einfach, weil mehr Leute einen einfacheren Zugang haben. Was glaubst du, was es für komische Excel-Skripte gibt?
Ja, alles gut, alles gut. Ja, ich habe so einen Excel-Freak zu Hause sitzen. Erzählst mir, was man alles mit Excel toll machen kann. Ich so, ja, kann man. In any way.
Genau.
Ja. Aber ich finde interessant, wie du mir wieder drohst, was ich gesagt habe. Ich erkenne ich schon. Bin schon drin.
Wo habe ich dir gedroht? Ich drohe so oft. Was genau meinst du?
Wenn ich dreimal GSP sage, dass ich auch in ein GSP-Projekt lande. Ich bin schon in einem GSP-Projekt.
Ja, du hast es schon so oft im Podcast gesagt.
Nein. Okay. Obwohl, das muss ich ja auch noch erzählen, Anekdote. Ich habe jetzt mit LinkedIn eine Kontaktanfrage bekommen, weil ich mit der Person eine Gemeinsamkeit habe. Und du wirst nicht raten, welche. Weil ich ja so ein Angular-Experte bin.
Ja, super.
Ich habe gelesen, dass du sehr viel mit Angular machst und Angular-Experte bist. So muss man mal connecten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe gesagt, ja, wir können uns gerne connecten, aber ich habe mit Angular nichts am Hut.
Ich glaube ja, ich hau noch eine steile These raus und wir sind noch nicht mal bei den Themen. Der Zug richtig gute, moderne Frontend-Anwendung für Kunden, also nicht für interne, komisches Gedöns, der Zug ist abgefahren. Da wird nichts mehr kommen. In der Java-Welt.
Ach, ich
was okay mal. Ist, man muss ja nicht alles bedienen, ne?
Ja.
Aber ich glaube, dass nicht irgendwann eine von den großen Plattformen sagen wird, ach ja, unser Frontend ist in Java, mit Java gebaut. Mit JSPs oder JSPX oder keine Ahnung, wie es dann heißen wird.
Ich sag mal so, ich glaube mit JSP nicht, aber was ich bin in der Java-Bubble gefangen, was ich mir erstaunlich finde, dass Vardin wieder so einen Auftrieb kriegt. Ich habe gedacht, dass Vardin tot ist, aber ich habe das Gefühl, dass Vardin wieder im Kommen ist.
Ah, oh. Halt Block. Das ist wie in so einem Horrorfilm, wenn Freddy Krüger zum 300. Mal wieder auferstehen.
Oh nee, also komm, war die so schlimm ist nicht. Und die haben auch das GWT-Zeug weggeschmissen. Also ich glaube, die haben dann mal ihre Plattform auch noch komplett umgebaut. Also vielleicht solltest du das dir auch mal genauer anschauen, bevor du jetzt da mit deinem alten Wissen rumwäschst.
Ja, das stimmt. Ich mache schon hier Wadin.
Ja, komm mal, genau.
Ohne Witz, ich mache gerade wirklich Wadin.com auf. Da bin ich ja mal gespannt. Es sind auf jeden Fall schöne Beispiele dabei.
Also aber ich als Java-Entwickler fand Wadin immer sehr zugänglich vom Programmieren.
Ja. Ich bleibe aber bei meiner These.
Ja, aber das war so. Ich gebe ja zu, mich sollte man auch nicht Frontend machen lassen.
Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass man mit Java kein Frontend machen soll. Ne? Also wenn du jetzt sagst, eine Backend-Anwendung oder so, wo jetzt nicht, also wo es nicht geschäftskritisch ist, ne, was Performance und alles angeht, Web-Performance meine ich jetzt nicht, ne? Also nicht,
ja, ja,
also
alles gut,
dieses,
ja.
Frontend-Performance.
Ja, 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 alles gut.
Ich will ja kein Java-Bashing machen, aber ich glaube, dass da.
Aber!
Dass dafür, nein, nicht aber, ich glaube einfach, ja. Da ist der Zug abgefahren im Java-Ökosystem, dass ich. Da sehe ich nichts. Ich schaue mir aber Wadin echt gern nochmal an. Einmal kurz. Und ist ja auch okay. Also ich meine, man kann nicht mit versuchen, mit seinem Ökosystem alles super zu erschlagen.
Nee,
es wird immer wieder die anderen Ökosysteme geben. Ich mache mal jetzt so ganz einfach, kann man alles widerlegen. Vielleicht ist Python im ganzen KI-Bereich einfach schon viel zu weit. Es macht keinen Sinn, das morgen in TypeScript zu machen. Ja, wenn ich systemnah programmiere, will ich das auch nicht in Groovy unbedingt machen, sondern nehme ich vielleicht Rust oder C, ne?
Ja,
und bin ich bei dir. Und wenn ich Geschäftsprozesse habe, mache ich es wahrscheinlich eher in Java, als ich es in PHP mache, ja? Außer ich habe nur PHP-Entwickler, gar keine Frage. Und so hat halt jedes Ökosystem seine Berechtigung und man muss ja nicht versuchen, mit seinem Ökosystem alles zu erschlagen. Es gibt immer irgendeine Lösung. Irgendjemand baut dir die komische Variante, mit der du dann das machen kannst. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach doch lieber das, was du gut kannst, so richtig gut.
Und das ist die alle. Super, das ist die super Überleitung zum nächsten Ramschaus im Modem.
Ja, bitteschön. Wir sind ja immer noch bei Ramschaus im Modem, oh Gott.
Oh. Gut, wir haben nicht gesagt, dass es eine kurze Folge wird. Und zwar, ich habe gelesen, dass JetBrain jetzt eine Kotlin-Multiplattform released hat. Und das so. Und dann habe ich gesagt, wie Multiplattform? Ja, die wollen jetzt plattformübergreifende Entwicklung mit Kotlin halt etablieren. Und die sind wohl weit, dass sie jetzt über Kotlin Richtung JavaScript transpilieren. Nennt man das transpilieren? Ja. Transpilieren ist das halt nicht, transpilieren. Und dass sie halt auch für iOS halt native Anwendungen halt anbieten wollen. Und die Idee kannte ich auch schon aus der JavaScript-Welt mit der Idee von Node.js. Eine Sprache, egal ob Frontend oder Backend.
Oh weh, oh weh.
Also ich bin halt gespannt, denn Kotlin will wirklich komplett das abdecken. JavaScript mit Webentwicklung, iOS, sogar WebAssembly wird angeboten. Also ich bin gespannt. Und das würde, also wenn sie das wirklich schaffen, dann bekommt halt JavaScript im Web-Frontend Konkurrenzsprache.
Naja, sie transpilieren ja zu JavaScript.
Ja, also gut, aber
im
das
Endeffekt
ist ja,
nicht.
Ja, im Endeffekt, also gut, aber dann ist dann JavaScript dann eher so wie Bytecode?
Wer weiß, kann man ja auch so sehen, aber ich sag mal so aus. Also
ich meine, das, was du als Entwickler dann machst. Also ich stelle mir das schwierig vor, weil wie willst du debuggen, ja? Wenn du im Frontend dann was, also da brauchst du auch Tooling, der es unterstützt, also.
Naja, also der Vergleich hinkt gleich, aber er erklärt dir auf jeden Fall deine Fragen. Bei TypeScript ist es ja ähnlich. Du schreibst TypeScript, du musst bei TypeScript schon bedenken, dass es immer noch JavaScript im Hintergrund ist. Du kannst, also das hilft dir auf jeden Fall, besseren TypeScript-Code zu schreiben, dass du weißt, was du da am Ende raushaust. Und JavaScript hat das Tooling dafür. Die hängen dir Source Maps dran, dann bist du im JavaScript-Code mit deinem Debugger, aber deine IDE kann dir sagen, wo du in deinem Source-Code bist. Das klappt wunderbar. Und das kannst du in jedem Tooling machen. Das würde ich sagen, das ist gelöst. Ich bin trotzdem so ein bisschen skeptisch, und noch nicht mal wegen dem JavaScript-Kram. Mich macht das immer so kirre, wenn die anfangen zu sagen, ja, wir machen hier native iOS-Entwicklung und Apps und alles aus einer Hand. Denn meistens sind das dann so halbfertige Lösungen. Ich bin auch kein großer Fan davon, wenn Leute mit JavaScript Frontend-Apps bauen. Frontend-Apps, hahaha. Mobile Apps, ne? Also wenn du
Ja.
so React Native oder Cordova und sowas siehst. Mein Empfinden ist, dass das immer schlechter ist als nativ entwickelte App. Und ich weiß halt nicht, ob das. Ich kann verstehen, warum sie das machen, weil die natürlich auf allen Plattformen gerne ihre Produkte verkaufen wollen. Und wenn sie dann das mit ihrer eigenen Programmiersprache können, super gut.
Ja gut, ich meine, das ist eine Firma, die will auch Geld verdienen. Und
Ja,
das heißt,
klar.
sie müssen sich halt Markt irgendwie reifen. Und dann ist wahrscheinlich Android als Markt einfach viel zu klein. Und dann, beziehungsweise du kriegst dann auch der Konkurrenz mit diesen, ach, wie heißen diese Mobile-Apps, die eigentlich eine Webseite sind. Da gab es noch einen speziellen Namen.
Web-Apps meinst du? Nee.
Web-Apps, ja. Ja, heißen die Web-Apps wirklich?
Ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau, worauf willst du hinaus?
Dass halt Kotlin halt dann, also wenn ich jetzt Entwicklungsteam bin und jetzt für Android was machen muss, dann habe ich ja die Wahl, mache ich das in Kotlin und native App oder ich nehme diese Web-Apps-Geschichten, weil ich sage, ja, so viel muss ich halt nicht machen und dann hätte ich ja, also das Marketing jetzt sprech, das in den iOS-Kram habe ich dann auch mit abgedeckt.
Ja, ist eigentlich, also ich sag mal, der Entwickler in mir, das Herz geht auf, so hätte ich es gerne. Aber wie viele Web-Apps hast du denn in Android installiert?
Ich glaube, dieses Jahr nur eine einzige, vielleicht zwei.
Weil das ist total die Ausnahme,
Ja,
ne?
ist auch total
Also,
die Ausnahme, ja.
ich glaube, die meisten Anwenderinnen und Anwender wissen auch gar nicht, wie es geht. Weil zumindest bei iOS ist es ein Ticken versteckt. Die bauen zwar auch jetzt immer mehr Support für Web-Apps auch, ne? Also Mac OS
Ja.
X hat jetzt auch den Support. Du kannst dir aus dem Browser heraus eine Web-App generieren, problemlos.
Da frage ich mich aber, ob das weiß ich nicht, wie das ist, wenn ich jetzt im Google Play Store mir eine App installiere, ob das wirklich immer nativ ist oder ob das nicht manchmal auch einfach nur also wie so eine Elektron-App halt, also Elektron-App für Android ist.
Also jetzt mache ich es mal einfach. Das kann durchaus sein. Also wenn du Cordova siehst, das geht ja in diese Richtung, dass du
Ja.
quasi eine Web-App da renderst und das aber in so einen
Ja,
App-Container
ja.
reinpackst. React Native macht da ein bisschen mehr mit nativen Komponenten, aber wenn man beide Augen zudrückt, kann man auch sagen, es ist auch so ein ähnliches, ne, dass du
Ja.
irgendwie eine Web-App hast, aber es ist irgendwie mit nativen Komponenten verstückelt. Und ich weiß, dünnes Eis, wenn jetzt jemand von euch React Native macht, ja, das ist besser als Cordova, aber ja, hat auch seine Nachteile. Das ist halt immer so ein bisschen so dieses, ich baue jetzt mir mit meinem Angular meine App zusammen. Cool, mein Angular-Team kann auch Apps entwickeln. Und so fühlt sich's am Ende an. Also ich persönlich kenne keine App, die in Cordova entwickelt wurde, die irgendwie relevant für die Massen ist. Die relevanten Apps werden normalerweise nativ entwickelt. Und ich glaube jetzt, um mal wieder zu dem Thema zurückzukommen, Kotlin. Ich frage mich, wie sie damit mehr Geld verdienen wollen, weil sie haben jetzt die IDEs, die sie verkaufen, für die Android-Entwicklung. Google, also das Android Studio ist ja auf IntelliJ
Ja,
basierend,
genau.
aber das bieten sie kostenlos an. Das war wahrscheinlich Teil des Deals. Dafür ist Kotlin da die Default-Sprache. Ich frage mich halt, wie sie da jetzt noch großen Markt aufmachen wollen. Also ob jetzt wirklich Teams hingehen und sagen, nee, wir machen keine native Entwicklung, sondern wir machen das mit Kotlin und dann kaufen wir für die Lizenzen jetzt das Kotlin Multiplattform Studio, keine Ahnung
Keine
was.
Ahnung, also das weiß ich auch nicht, wie viel das Ganze halt kosten soll. Aber ja gut. Vielleicht muss man einfach mal dran gehen und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Ist spannend. Und ich meine, hey, wenn du jetzt Leute im Team hast, die Kotlin können und du musst auch ein bisschen Frontend bauen und ein bisschen App bauen, vielleicht sind das genau die Tools, die dir gefehlt haben und du kannst mit den gleichen Leuten diese Dinger raushauen. Und vielleicht reicht es auch für den Start. Und wenn du dann merkst, oh, jetzt sollen wir doch was Größeres bauen, dann hast du aber auch die Einnahmen schon, um zu skalieren.
Ja.
Also vielleicht ist es eine coole Plattform. Ich bin noch aber ein kleines bisschen skeptisch.
Ich bin aber auch skeptisch. Ich bin Kotlin gegenüber auch skeptisch, auch im Backend-Bereich, aber ich weiß, damit triggere ich wieder ein paar Leute. Aber gut, egal, anderes Thema. So.
Wir haben lange nicht mehr über Kotlin gemeckert. Und haben sich Hörerinnen oder Hörer schon beschwert, dass wir über Kotlin schlecht geredet haben?
Nein, aber ich wurde auf einer Konferenz. Ich habe da jemanden echt getriggert. Also der wollte mit mir darüber reden, dass Kotlin besser ist als Java und warum ich immer noch auf Java setze und nicht auf Kotlin umgestiegen bin. Und ich so, ich habe gesagt, ich als Berater habe da Schwierigkeiten, meinen Kunden zu erklären, dass er das alles in Kotlin machen soll, wenn er 200 Entwickler hat, die Java können. Und ja, neue Java-Features zu lernen, ist der Sprung halt kleiner als Kotlin. Und ich bin der Meinung, der Einstieg von Java auf Kotlin ist einfacher als von Java nach Scala, aber das ist immer noch höher, als wenn ich einfach neue Java-Features lernen würde.
Ja.
Und gut, der kann mal, konnte ich nicht widerlegen, weil ich da mich da nicht beschäftige. Kann man an mit irgendwelchen Performance-Geschichten. Aber ich sage, aber bei den Leuten ist Performance meistens nicht das Problem. Also die Performance-Sprünge, die ich dann kriege, nur um für die Sprache zu wechseln, das ist ja mal so ein Trade-off. Auf jeden Fall, ich habe diese Person echt getriggert. Ich habe dann versucht, dann nochmal, ja, wenn das für dich wichtig ist, dass ich gerne in Kotlin machen möchte, dann mach das. Aber ich kann nicht mit gutem Gewissen das meinen Kunden empfehlen. Die Sprache jetzt, also wenn das ganze Unternehmen jetzt auf Java aufgebaut ist, einmal so einen Wechsel zu machen.
Ja, würde ich auch nicht empfehlen. Ja.
Also,
wir hatten es am Anfang der Folge, ja, jetzt hole ich wieder den PHP raus, genau auch da in die Richtung argumentiert. Ja. Du hast die Leute, lass die in ihren Tools arbeiten, die sind da besser drin, sie haben Spaß dran. Dafür darf man nicht vergessen, wenn du in der Firma arbeitest und gerne PHP machst, warum sollte man dich zwingen, auf einmal Java zu machen?
Gut, ja, also wir müssen das nicht immer alles nochmal wiederholen, aber das ist halt, ich habe auch dann einen Kollegen, der mit mir saß am Tisch, habe ich gesagt, habe ich irgendwas irgendwie angemacht oder sowas? Nee, er hat sich auch gewundert, du hast ja so, dass er sich da so getriggert gefühlt hat. Naja, auf jeden Fall, irgendwie hätte man von mir wohl erwartet, dass ich irgendwie als Berater sage, Kotlin ist eine neue geile Scheiße, wir müssen eine Kotlin machen, weiß ich nicht. Aber nein, also um deine Frage, Ursprungsfrage zu erklären, mir ist noch kein Hörer hier. ist ja komisch geworden, dass ich mit Kotlin.
Wenn ihr komisch werden wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben über das Kontaktformular bei Mastodon oder bei LinkedIn sind wir auch. Wir sind auch bei X, was man auch Twitter mal genannt hat. Oder auch per Brieftaube immer gerne, schickt uns eure Rants. Aber wenn möglich, direkt an Sandra. Das ist auch auf diesen Plattformen überall einzeln zu finden. Ja, das wäre schon okay. Seid aber nett zu ihr. Ja.
Alles gut, alles gut. Ja, sag mal so, ich schreibe ja auch selber Software in Kotlin, so ist das ja nicht.
Ja, ich auch. Ja. Ist halt ein Werkzeug.
Also, ja. Genau, ist halt ein Werkzeug, genau.
Da würde mich mal interessieren, wir haben ja auch so ein paar Leute aus so der Infrastrukturgegend, ob das auch so schlimm ist, so mit Ansible, Terraform und dem ganzen Gedöns, ob die auch immer so Leute unterwegs sind, die einen bekehren wollen, oder ist das so, nimm dein Tool, was dir halt gefällt und dann ist gut.
Okay, jetzt habe ich eine steile These. In der Infrastrukturwelt habe ich den Eindruck, und ich hoffe, die Infrastrukturleute würden mich jetzt widerlegen oder mir ein anderes Bild, dass ich alle Welt auf Kubernetes setzen möchte, egal ob es passt oder nicht.
Ja, das kann durchaus sein.
Ich glaube, das ist das, was bei uns Programmiersprachen, so ein Ökosystem, ist, glaube ich, das bei den Infrastrukturleuten eher entweder VMs oder Kubernetes oder Container.
Vielleicht. Aber die brauchen ja auch, müssen ja auch beschäftigt sein, stell dir
vor. Naja, eben. Also die Zeit bis zur Rente muss man irgendwie rumkriegen, ne?
Stell dir vor, du hättest sowas, wo es reichen würde, dass irgendwo ein Server in einem Rechenzentrum steht und du kannst da einfach Sachen drauf deployen und dann reicht das.
Das Schlimme ist, das würde ja in 80% der Fälle ja reichen.
Nein, ohne Kubernetes geht dann nichts. Ja. Aber könnt ihr uns ja gerne mal ein bisschen Input geben aus euren Welten und euren Berufsumfeldern,
ja,
wie es denn da so ist. Und dann könnt ihr auch ein bisschen gleich die Sandra bekehren, dass sie doch, keine Ahnung, welche Programmiersprache verwenden soll. Könnt ihr mir auch schicken. Ich bin da sehr empfänglich für, ja.
Also ich habe einfach versucht, dass ich immer so skeptisch gegenüber Kubernetes bin. Bin ich mal sehr erstaunt, in wie viele Kubernetes-Projekten ich immer reinkomme.
Wie heißt dieser eine Talk von dir nochmal? Ach, irgendwas war
mit Survival Kit?
Ja, irgendwas mit Survival Kit. Ich glaube, das wäre Barebone Server Survival Kit. Irgendwas sowas hast du da gemacht. Ja, ja.
Genau. Aber ich hab übrigens einen neuen Talk. Der nennt sich Barebone, das unbekannte Wesen.
Oh. Back to Basics.
Ja. Ja, ja. Aber der ist wahrscheinlich zu basic für viele. Ja, weil die Leute wollen halt nicht zugeben, dass sie davon keine Ahnung haben. Hör mal, finde mal einen Entwickler, der was von sich hält und frag mir mal, kennst du schon Kubernetes? Alle würden die ja sagen.
Ist halt der heiße Scheiß jetzt gerade.
Ja, genau. Ne? Genau. So, komm.
Das PHP der Infrastruktur, Leute. So, und bevor das hier mit dem PHP-Vergleichen zu viel wird.
Ja, ich glaube, es tut mir leid, Daniel, dass ich dich heute so getriggert habe. Schon.
Nein, das überhaupt nicht. Ich finde das sehr entspannt. Aber es bietet sich die ganze Zeit so an. Es ist wunderbar. Ich habe großen Spaß. Ja?
Ich weiß schon, wie die Folge heißen wird. Die große PHP-Folge.
Und die große PHP-Folge. Oh, ja, okay. Gib PHP eine Chance. Aber vielleicht müssen wir unsere Titelbeauftragten bei Mastodon, bei der letzten Folge gab es da
das ja ist, doch das ist irgendwie innerhalb von 5 Minuten nach dem Tut, dass das irgendwie eskaliert wird.
Ja.
Okay, gut, kommen wir zum Thema. Und zwar, wir kommen einen Hörerwunsch nach und Zygwin mit Z-Shell und der große Teaser. 3 Fragen, die ich euch diese beantwortet. Ja, wie kriegt ihr Zygwin mit Z-Shell zum Laufen? Sogar mit Omai Z-Shell. Und ich werde euch auch beantworten, wo ich die Grenzen jetzt bei Zygwin gesehen habe. Und wie sich das mit den Starship halt zusammenhängt. Ja, fangen wir mit der Installation an. Wenn ihr Adminrechte habt, dann kommt für euch das wahrscheinlich gar nicht in Frage, weil dann könnt ihr auch wahrscheinlich das Windows Linux Subsystem installieren. Deswegen, das würde ich auch euch empfehlen. Wenn ihr aber einen Windows-Rechner habt, wo ihr keine Adminrechte habt und auch kein Windows Linux Subsystem benutzen dürft, dann ist Zygwin halt eine gute Alternative. Denn wenn ihr die Setup-Ex runterlädt und sie mit der PowerShell startet mit einem Flag No Admin, dann könnt ihr auch Zygwin bei euch auf dem Rechner installieren. Was ich dann empfehle, ist, ihr habt dann ein Auswahlfenster, welche Pakete ihr installiert. Ich würde euch dann gleich empfehlen, Curl und Wget mit drauf installieren, weil wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr nämlich einen Package Manager für Zygwin installieren, nennt sich Abzyg, wo ihr dann halt die Setup-Exe nicht mehr braucht, sondern dann alles über die Kommandoline halt machen könnt. Und dann könnt ihr halt das Z-Shell mit installieren. Dann, das heißt, Default-Shell zu machen, ist das so, wie ihr das auf dem Linux-System halt auch kennt, mit Chain-Shell. Und dann könnt ihr Omai Z-Shell installieren, wie ihr es halt gewohnt seid. Dann ist die nächste Frage halt, mit Starship halt zu installieren. Da müsst ihr euch das Skript runterladen und bisschen Script Magic machen. Ihr müsst halt, also er kennt halt, denkt, das ist ein Windows-System und dann will das halt nicht das für Windows installieren. Das wird dann nicht funktionieren. Wenn ihr aber diese If-Abfrage in den Shell-Skripten weglässt, dann könnt ihr es halt wie installieren, auf wie es auf dem Unix-System ist und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Bei paar Prompts, wenn es um geht, dann kriegt ihr ein paar Warnings, aber das kann man dann ignorieren, funktioniert an der Stelle. Was bei Zygwin nicht funktioniert, ist die Azure Kommandoline-Tools in neuesten Versionen. Warum? Azure Kommandoline-Tool basiert auf Python und die haben da ein Krypto-Paket drin, was wieder auf Rust basiert. Und naja, und Rust funktioniert unter Zygwin nicht und damit könnt ihr die Azure CL eigentlich benutzen. Aber ansonsten in der täglichen Arbeit wie Git oder Maven funktioniert das deswegen an der Stelle, also mit SDK-Man und sowas aus der Java-Welt funktioniert das, deswegen ist dann halt Zygwin die gute Alternative zum Windows-Linux-Subsystem. Ich hoffe, ich habe jetzt die alle 3 Fragen beantworten können.
Ja, aber frag mich nicht ab. Ich hatte aber parallel das Ticket offen und ich glaube, vielleicht sollten wir das auch nochmal verschriftlichen, dann kann man das auch leicht nachvollziehen.
Ja, also ich habe vor, einen Blogpost darüber zu schreiben. Und die arme Zukunft, Sandra, jetzt hat sie ein bisschen echt Stress.
Macht das natürlich zeitnah, damit wir diesen Blogpost in der Folge verlinken können.
Genau. Das ist so jetzt, aber ich habe demnächst Bahnfahrten vor mir, deswegen denke ich mal, da will ich da Zeit für finden.
Ja, sehr schön.
Ja.
Und jetzt kommen wir noch zu so einem Bonusthema, weil es, glaube ich, kurz wird. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie wir da reingeraten sind, aber es gab noch einen Hörerwunsch für ein Thema.
Genau, eine Ergonomie am Arbeitsplatz. Und das kam im Discord, weil du gesagt hast, hey, habt ihr denn Themen wünschen?
Ja, natürlich. Ja. Unsere coole Discord-Community aktivieren und einbinden.
Genau. So, Ergonomie am Arbeitsplatz. Um Daniel zu zitieren, wenn ihr uns am Schreibtisch sitzen seht, wird ihr erkennen, dass wir keine gute Berater sind für Ergonomie am Arbeitsplatz.
Definitiv nicht. Ich wurde regelmäßig gefragt, ob ich nicht ernste Rückenprobleme hätte. Habe ich nicht. Aber meine Sitzposition und Haltung scheint das
ja
irgendwie auszustrahlen.
Nichtsdestotrotz, wir wären keine gute Berater, wenn wir nicht zu jedem Thema was sagen könnten. So auch zur Ergonomie am Arbeitsplatz.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, um meiner Ergonomie am Arbeitsplatz gerecht zu werden, habe ich auf jeden Fall einen höher verstellbaren Schreibtisch. Und wenn ich daran denke, dann wird auch hochgefahren und ich stehe auch. Ich glaube, ich stehe am meisten, wenn ich meine Buchhaltung mache. Ich glaube, das ist so ein, da bin ich das, weil ich sowieso öfters mal aufstehen muss, weil Ordner holen sowas. Was ich auch habe, ist ein Hocker, der höhenverstellbar ist und der halt so eine Halbkugel hat als Boden, sodass er nicht in starr ist, sondern auch mal ein bisschen bewegt, sodass ich auch gezwungen bin, halt ein bisschen zu bewegen. Und seit ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe und auch die Rückenmuskulatur trainiere, habe ich weniger Rückenschmerzen. Also ich weiß nicht, ob das daran einfach liegt. Meine These ist, ich habe weniger Rückenschmerzen, seit ich mehr Sport treibe. Als guter Ausgleich zu meiner Sitzposition. So viel zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Ah ja, und für meine Hände, ich habe noch keine Händeprobleme. Deswegen ist so Split-Keyboard und sowas oder ergonomische Maus für mich noch kein Thema.
Ja.
Daniel,
ich habe schon alles gesagt, was ich dazu beitragen kann zu dem Thema.
Oh Mann, ey. Ich glaube, ja. Das heißt, ich habe echt mehr beigetragen zu diesem Thema als du. Obwohl wir,
ja gut, was hast du jetzt gesagt? Mach Sport. Höhenverstellbarer Schreibtisch hätte ich dir auch noch sagen können.
Meinst du, ich habe das mit viel Blabla noch schon verpackt, ja?
Ja, also Kurzfassung, bisschen bewegen, geht mal eine Runde. Geht mal ab und zu mal eine Pause machen. Bisschen bewegen, nicht nur am Schreibtisch sitzen und schon ist gut.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel Versuche, vor allem wenn ich bei uns im Office bin, da habe ich nämlich auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch, da versuche ich in Meetings mich immer hinzustellen.
Oh, das ist ein neuer Trend bei mir im Projekt. In Meetings, seit neuestem laufen die Leute auf Laufbänder in Meetings.
Da habe ich auch schon mal drauf geschielt, aber ja. Also es gibt ja auch die Aussage, du sollst Meetings immer im Stehen machen, weil sie dann kürzer sind. Vielleicht für das ein oder andere Team eine Empfehlung, ja, kann man viel Zeit gewinnen. Aber keine Ahnung, weil ich bin dann, dann habe ich ein bisschen mehr Bewegung, dann kann ich mehr rumlaufen während dem Meeting, dann finde ich das eigentlich ganz gut.
Gut, also ich glaube, unsere Hörer sind sehr enttäuscht, wie wir das Thema hier abgehandelt haben.
Aber wie immer, Mastodon ist offen, E-Mail-Kontaktformular ist offen.
Genau. Wenn ihr noch mehr Tipps zur Ergonomie am Arbeitsplatz wollt, kein Problem. Ich schaffe das auch noch anders zu verpacken, mehr Sport zu treiben.
Ja, oder keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass du vernünftigen Schreibtisch, vernünftigen Stuhl, da kannst du auch viel, viel richtig, glaube ich, machen. Aber ja, da solltet ihr andere Podcasts hören. Ja.
Aber also wir sind dem Hörerwunsch nachgegangen.
Ja.
Ja. Kommen wir zu Termin.
Hallo, hier ist der Daniel aus der Zukunft, kurz vor dem Release der Folge. Und wie ihr gleich merken werdet, sind die Termine ein bisschen veraltet, denn wir konnten die Folge leider nicht so schnell veröffentlichen, wie wir das gerne getan hätten. Von daher entschuldigt bitte die etwas späte Veröffentlichung. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit der Folge. Und schon geht's weiter. Genau, das setzt mich ein kleines bisschen unter Druck, denn am 22.11. um 18 Uhr bin ich bei der Softwarekammer und erzähle etwas zu moderner Frontend-Entwicklung für Java oder für Backend-Entwickler.
Mit Kotlin. Glaub, ich,
ohne Kotlin. Vielleicht kommt das Wort Kotlin nicht mal vor im Talk. Sogar sehr wahrscheinlich.
Ich werde es nicht verifizieren können, ich werde leider nicht da sein.
Oh.
Ja, ich werde nicht selber einen Talk halten, aber in Hamburg.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Hey, ja, das ist für mich ist das wieder so eine richtig schöne Woche, weil normalerweise hätten wir, glaube ich, in der Woche auch aufgenommen. Das haben wir, glaube ich, irgendwie verschoben.
Aber das müssen wir nachher noch. Nee, haben wir nicht, oder?
Haben wir nicht. Sekunde, ich verifiziere. Doch, haben wir, weil in der Woche ist keine.
What?
Also normalerweise wäre ja nächst in 2 Wochen wieder.
Aber dann ist er bei mir im Kalender. Warte mal. Bei mir im Kalender.
Die Folge bei mir ist sogar bei mir ersatzlos gestrichen.
Also bei mir steht die noch im Kalender.
Am 23.
Ja, aber ich kann da trotzdem nicht, weil da sitze ich im Zug auf dem Rückweg von Hamburg. Deswegen.
Ich weiß, da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen.
Da aber da weiß ich ja. Ja, diese Kalender, obwohl wir einen Kalenderstandard haben, der funktioniert nicht. Das haben wir, aber egal, das klären wir jetzt nach der Folge.
Genau, heißt für euch, wenn wir in 2 Wochen nicht aufnehmen, dann gibt es wahrscheinlich auch in 2 Wochen keine Folge.
Genau.
Dann dauert ein bisschen länger.
Oder wir finden einen Ersatztermin, keine Ahnung.
Nee, wir haben das schon mal, wir sind da schon mal durchgegangen und wir haben den Termin dann ersatzlos gestrichen und es geht dann erst im Dezember weiter wieder mit Folgen.
Doch, Gottchen. Mal, wie kriegen wir das hin? Da haben wir sogar Besuch.
Im Dezember?
Ja.
Aber noch nicht fix, oder? Haben die schon
Doch, das war schon fix.
Ja, wir haben noch keine Einladung gekriegt. Es gibt wieder eine Weihnachtsfolge.
Genau, okay, gut. Ach, wir kommen von Föckchen auf Stöckchen heute, ne? Also, egal, zurück zum Track. Termine, 22.11. könnt ihr den Daniel in Düsseldorf bei der Softwarekammer über Frontend-Entwicklung hören. Oder ihr könnt die Sandra in Hamburg treffen, wenn ihr was über Dependency-Hülle hören wollt.
Genau, jeder wählt seine Hülle selbst.
Genau. Also Frontend-Hülle oder Backend-Hülle.
Dependency-Hülle, die kannst du ja auch im Frontend haben.
Ja, aber ich werde ein Java-Beispiel, ein Backend-Beispiel nehmen.
Ja, hast ja jetzt noch ein paar Wochen Zeit, kannst du ja noch ein bisschen anpassen.
Nein, tue ich nicht. Ich kenne das mit diesen JavaScript-Beispielen. Siehe ja letztes Jahr. Enter
ja,
DS.
Ja, wir brauchen noch ein neues Jahr. Das Sandra-Challenge fällt mir da ein. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Kommen wir zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Damit die Sandra hier nicht in einer Challenge landet. Aber die Sandra ownt die Kategorie und es startet in Hamburg.
Genau, und zwar, die Sandra war mal ein Wochenende in Hamburg. Ich habe mir gedacht, wenn ich so jetzt öfters in Hamburg bin, dann muss ich auch die Stadt mal sehen. Also habe ich einfach mal ein Wochenende dran gehangen oder vorgehangen. Und wir haben uns Miniatur Wunderland angeschaut. Und es hat mich so geflasht, obwohl ich mit Eisenbahn und Modelldings nichts am Hut habe, dass ich mir eine Doku dazu angeschaut habe, die erklärt hat, wie die ganze Technik im Hintergrund funktioniert. Und da ist mir mein Nerdherz aufgegangen. Denn sie haben ja echt angefangen, oder was heißt angefangen? Sie haben echt viel Zeit investiert, um halt eine eigene Software zu schreiben, die die ganzen Eisenbahnen und auch die Autos halt da steuert. Weil das fand ich total faszinierend. Da fahren nicht nur Eisenbahnen herum, sondern auch Autos total autonom. Und dann haben sie halt in der Dokumentation erklärt, wie das halt im Hintergrund halt abläuft.
Da fliegen auch Flugzeuge, ich glaube Schiffe fahren auch, also da ist richtig viel los.
Ja, aber die Schiffe, die sind nicht automatisiert, sondern die werden halt von so einem Leitstand gesteuert. Aber sie haben vor, das auch zu automatisieren.
Ja, mega.
Also deswegen, wir verlinken auch die Dokumentation. Und wenn ihr mal in Hamburg seid, auf jeden Fall reingehen. Denn sie haben auch bis 22 Uhr und sogar am Wochenende bis 1 Uhr nachts offen.
Was ich da übrigens empfehlen kann, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich das letzte Mal in Hamburg war, war ich auch im Miniatur Wunderland und da haben mich immer die Leute vorher gewarnt, wie schwer es ist, da an der Tageskasse Ticket zu kriegen.
Ja, und Online-Tickets zu kriegen, ist auch sehr schwierig.
Die Sandra hat es heute mit meinen Sätzen.
Vielleicht haben wir hier eine Verzögerung.
Genau. Haben wir eine bei mir war damals jedenfalls so, ich habe dann, als ich in der Straßenbahn saß, Handy angemacht, Online-Ticket gebucht, ging problemlos und dann konnte ich direkt an der Schlange vorbeigehen und rein. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich würde nochmal online gucken, also außer es ist jetzt schlechter geworden, kann natürlich auch sein.
So, Online-Tickets kaufen eine Woche vorher ist eine Katastrophe. Aber es gibt trotzdem einen Trick. Wenn du nämlich ein zusätzliches Event dazu buchst, wie zum Beispiel VR oder Besichtigung, Backstage-Besichtigung, was dann irgendwie Aufpreis von 10 Euro mehr kostet, kriegst du dann halt immer noch Tickets.
Dann habe ich echt Glück gehabt, weil wie gesagt, ich war bei mir, war so an einem Samstag, also auch wo da ein bisschen was los ist. Und dann auf dem Weg dahin, ach ja, ich brauche ja ein Ticket und dann klick. King.
Ja. Ja, da hast du Glück gehabt. Die weißt du, die Welt hat gezittert, Daniel ist unterwegs.
Na, das glaube ich nicht, aber bevor er in unsere Veranstaltung kommt, gib dem normales Ticket, yeah, haben sie gesagt. Ja. Genau. Nicht, dass er noch Backstage kommt, ne?
Aber ja. Backstage war ausverkauft. Also ich hätte mir eher lieber Backstage genommen als VR-Game. Aber ja.
Ja. Gut, und dann hast du noch groß angekündigt, dir ein paar Filmklassiker, würde ich mal sagen, angeguckt. Leider habe ich es nicht geschafft. Aber ja, vielleicht kann ich auch ganz glücklich sein. Was hast du denn geguckt?
Also, ich hatte eine Erkältung gehabt und dann habe ich mein Arnold Schwarzenegger Filmwissen aufgefrischt und mir wurden die Conan-Filme nahegelegt. Spoiler, ich weiß nicht warum. Und zwar habe ich mir Conan der Barbar angeguckt, Conan und Conan des Zerstörer. Und ich habe mir es auch nicht nehmen lassen, Conan der Barbar, die 2011er Fassung anzuschauen. Und Reaktion meines Mannes war: Dana, du bist wirklich krank, oder? Also bei Conan der Barbar wurde ja so als Klassiker irgendwie gefeiert. Auch als Arnold Schwarzenegger Klassiker. Ich glaube, an dem Film ist es halt gut, dass er nicht spricht. Weil in Conan der Zerstörer hat er mehr Redeanteil. Und das ist echt fremdschämig. Also ich weiß nicht, warum der so gefeiert wird. Also ich fand ihn nicht. Also das war so. Das hat sich angefühlt wie so schlechte Low-Budget 80er-Produktion. Und ich habe mir sogar jetzt Batman-Filme aus den 80ern nochmal bestellt, weil ich jetzt gedacht habe, ey, hast du die 80er so schlecht in Erinnerung, dass du denkst, 80er-Filme sind gut. Und aber was ich gut fand in dem Film, war die Filmmusik. Das ist so, ja. Und dann haben wir uns zum Vergleich Conan der Barbar, die 2011er-Fassung, und die fanden wir wesentlich besser.
Da habe ich nur den Trailer gesehen und den Trailer fand ich nicht so reizend. Also den fand ich nicht so gut. Also da habe ich eben erst gedacht, ach, okay, an die Conan-Filme komme ich jetzt nicht so dran. Also ich habe zumindest die nirgendwo bei mir im Streaming gehabt. Aber die 2011er-Fassung könnte ich jetzt für ein paar Euro leihen. Habe ich mir einen Trailer angeguckt und habe ich gedacht, na, ist nicht so.
Ich sag nicht, dass es ein großartiger Film ist. Ich sag nur, dass er besser ist als die 80er-Verfilmungen.
Ich bin ja mal gespannt auf das Feedback
von ich kriege jetzt von der Arnold-Bubble voll die Schläge. Aber ich gebe es nicht auf. Denn ich habe jetzt mir noch werde ich mir demnächst noch den Arnie-Film Red Sonja noch also laut Wikipedia-Eintrag soll das ja eigentlich auch auf den Conan-Comics ja basieren, nur die durften aus Lizenzgründen die Rolle nicht Conan nennen. Deswegen bin ich ja gespannt, wie das ist. Aber ich sag mal so, auch wo ich in Hamburg war und Kollegen gesprochen habe, der hat gesagt, ja, Conan der Barbar, 82, großartiger Film. Aber der hat auch schon gesagt, das Beste an dem Film ist, dass das Arnold wenig redet.
Ich wäre jetzt gespannt, wenn unsere Arnold-Bubble Wakanda Forever gucken würde. Ob es da so Parallelen gibt. Dann würde ich mir auch nochmal Conan angucken, um zu gucken, okay. Ja.
So, naja, auf jeden Fall. Aber die Filmmusik fand ich gut. Aber ich habe jetzt bei Wikipedia noch danach nochmal nachgelesen. Und Arnold Schwarzenegger hat für die Rolle in Conan bekommen, die Goldene Himbeer. Für den schlechtesten Schauspieler. Und das kann ich nachvollziehen.
Das kostet uns jetzt Hörer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, dass du hier noch aus dem Publikum eine gelbe Karte kriegst und ich muss dann auf einmal den Ersatz hier organisieren.
Ah, nee. Was denn? Das ist halt meine Meinung.
Ist okay.
Ja. Darf man jetzt schon nicht mehr seine Meinung äußern?
Doch, hier im Podcast immer. Also.
So. Ja, aber anscheinend hat er ein Publikum gefunden, die das mögen, weil sonst würde er nicht so viel Geld verdienen und nicht so erfolgreich sein. Das muss ich auch antreiben. Aber es gibt ja auch, also mich mögen auch nicht immer alle Leute. Oder finde ich auch nicht alles toll, was ich mache. Und das ist okay.
Aber ich finde, so Arnold Schwarzenegger sind halt so Filme. Also Conan, wenn ich ihn gesehen habe, erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber auch die anderen Filme. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist der allerbeste Schauspieler aller Zeiten. Ne? Trotzdem ist das so ein Genre, das kann man sich auch mal gut angucken.
Naja, also sag mal so. Nach einer halben Stunde Conan der Barbar meinte ich zum Axel, das ist ja Terminator in Lederkostüm.
Oh, jetzt finde ich noch mal interessant.
Ja, weil das passt halt nicht dazu. Also das ist so, ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nachgelesen, Conan der Barbar wird unter der Genre Low Fantasy geführt. Vielleicht darf man da auch die Ansprüche nicht so hochsetzen.
Wer weiß.
Ja, gut. Egal.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall, Red Sonja gebe ich mir noch. Ich habe auch noch Escape Plan jetzt noch hier liegen. Und ich werde mir noch, er soll auf jeden Fall besser sein als Hercules in New York. Also, naja. Aber ich habe jetzt eine Arnold-Dokumentation gesehen und er hat wohl in den 70ern einen Film gedreht, wo er dafür ausgezeichnet wurde als bester Nachwuchsschauspieler. Also vielleicht muss ich mir den ja auch anschauen.
Tja, du musst ja mal das gesammelte Werk da tief reinsteigen. Vielleicht ist das deine Sandra-Challenge, ja? Das alles mit Arnold Schwarzenegger gesehen in einem Jahr.
In einem Jahr? Nee.
Das muss auch leicht möglich sein. So viel ist das doch nicht.
Weißt du, weiß ich nicht. Ich werde diese Challenge noch nicht an. Ich werde erstmal recherchieren.
Das ist ja langweilig.
Was denn? Ja, weißt du, du hast bisher noch keine Challenge hier angenommen, ja? Also.
Es wird noch keine gute bestellt.
Doch, was ist Gute? Ja, danach geht das ja jetzt nicht. Gut, schlecht.
Doch, natürlich. Und ich finde das voll die gute. Also, ich schaue mal. Arnold Schwarzenegger, wie viele Filme hat der denn gemacht? Besetzung. 78, aber es sind Serien mit dabei. Ich bin jetzt gerade ganz einfach hier. Also der macht das natürlich auch viele Fernsehserien und so dabei, wo der nur irgendwie eine Stimme oder so gegeben hat. Und ein paar Sachen kommen da auch mehrfach. Oder Videospiele, wo der eine Stimme hat. Also.
Also ich werde jetzt nicht die Videospiele spielen, wo Arnold Schwarzenegger seine Stimme verdient hat.
Alle muss.
Alles.
Ich würde es echt gerne, aber das wird auch überschaubar sein. Filmografie, Kino. Ah, das ist nicht so viel. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, das sind 40.
40 Filme.
Jetzt. Ja, 38. Und da sind bestimmt auch ein paar dabei, worüber man streiten kann, ob man das gucken muss, aber.
Welche zum Beispiel?
Was ist denn hier? Wobei, es klingt eigentlich. Das klingt also. Ja, vielleicht doch nicht. Außerdem hast du doch jetzt schon Conan.
Aber das war die Rolle, wo er eigentlich berühmt geworden ist, ne? Oder den Durchbruch geschafft hat. Aber das finde ich auch erstaunlich, dass dieser Film halt als Durchbruch von Arnold Schwarzenegger gehandelt wird.
Ja, aber jede Zeit hat ihre Filme, ne? Also,
ja.
Aber wenn du jetzt nur aus der Wikipedia, 38 sind das, was ich mir jetzt nicht erzählt habe, 38 Filme, wo er also wirklich Kino, nicht Kurzauftritte, Cameos oder sowas, sondern wirklich, wo er mitgemacht hat. Das geht doch in einem Jahr.
Jede Woche eins, ne?
Genau, und hast noch ein paar Wochen frei.
Und drei haben
die große Arnie-Challenge.
Ja, ja, ja. Nee, ich überlege mir das noch.
Liebe Hörer, wenn ihr der Meinung seid.
Oh.
Ja. Sehr schön. Aber du hast auch noch einen anderen Film geguckt. Überraschenderweise ohne Arnie.
Ja, ich habe mir, ja, ich war halt erkältet. Ich habe mir Nightmare Before Christmas reingezogen und Daniels Reaktion war gewesen: Was? Erst jetzt hast du einen Film gesehen? Ja, ich so, ja, wir hatten damals nichts. Und ich fand ihn sehr gut gealtert. Hat
Ist ja ein
Spaß.
Animationsfilm. Haben wir ja eben, haben wir eben schon gesagt, der ist ja. Oder ist ja. Ist, warte, nee, ist nicht mal animiert. Ist das nicht sogar mit so Figuren? Ich will überlegen.
Also ich meine, das waren Zeichnungen.
Ist ein Stop-Motion-Film.
Kann sein, dass es nicht
Ich habe ja
anim
gesagt, dass das Figur ist. Ist ein Stop-Motion-Film.
Stop Motion, okay.
Ja.
Also dann ist es echt gut gemacht.
Ja, und wir haben eben auch im Vorgespräch einen weit verbreiteten Fehler sind wir auch gefolgt. Wir haben nämlich gesagt, dass Tim Burton den gemacht hat. Aber der hat nur die Geschichte gemacht, der war gar nicht Regisseur.
Ach so, okay. Aber der wird immer als Tim Burton-Film.
Produzent war er, also
Okay.
deshalb, ja.
Also ich habe das immer unter dem Tim Burton abgespeichert. Naja, auf jeden Fall, ich fand ihn sehr gut gealtert und ein Sehtipp. Bei manchen wird er auch als Weihnachtsfilm immer angepriesen. Aber bei Disney Plus kam er als Vorschlag für als Halloween.
Geht beides, oder? Das ist
Ja,
ja auch
also von der
gut.
Story her würde ich sagen, würde beides gehen, ja.
Ja, definitiv. Guter Film.
So, und last but not least, für die Zuhörer, die in Raum Düsseldorf wohnen, kann ich die Oper Düsseldorf gerade ans Herz legen, denn die haben nämlich eine Aktion, dass man für ausgewählte Veranstaltungen für ab 15 Uhr, also man kann sich selber aussuchen, wie man zahlt, in die Oper gehen kann. Und das ist sehenswert, weil im Spielplan für nächstes Jahr ist nämlich die Zauberflöte mit einer Inszenierung, die ich sehr gut empfehlen kann, mit einer Videoanimation. Und das ist echt cool gemacht. Deswegen, wenn ihr dann die Möglichkeit habt und vielleicht nicht jetzt die Aktion mitmachen, aber sonst so gehen könnt, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich war selber jetzt am Dienstag drin gewesen in Orpheus in der Unterwelt. Und das war mega lustig, weil das mal eine Inszenierung war, was nicht so typisch klassisch ist, sondern die hatte auch Theaterelemente drin. Das heißt, also normalerweise in der Oper ist das halt so, die singen halt und dann hast du Obertext und musst du dir, die Geschichte kannst du dir nur erschließen, wenn du vorher den Klappentext gelesen hast. Und diesmal war das halt so auch mit einem Schauspieler auf der Bühne, der halt, die Opernsängern synchronisiert hat, wenn sie nicht gesungen haben. Und somit wurde die Story halt erzählt. Und das war mega lustig. Auch bisschen auf Komik gemacht, was auch das Stück halt auch hergibt. Deswegen, wenn das nochmal aufgeführt wird, kann ich das ja ans Herz legen.
Sehr schön.
Ready for Review, der Kulturpodcast.
Genau das habe ich mir jetzt verkniffen.
Ja, Daniel, das war's für heute.
Was ein kurzer Konsum. Also ich hab vor den Themen gedacht, oh Gott, wann komme ich denn heute ins Bett?
Ja, aber wir sind schon bei 1:50.
Einer Stunde 50.
1:50, eine
Ja.
Stunde 50, ja. Ich hab mich extra jetzt kurz gehalten, nur für dich. Ja.
Ich habe ja nur, ich hab, während der Folge habe ich gedacht, oh, vor den Themen schon so viel gequatscht und hier nochmal KI und da nochmal was und dann kamen Themen und ja. Ging aber auch kompakt und dann Konsum richtig schnell.
Ja, also, hast du noch Redebedarf?
Nein, nein, ist alles gut, ist alles gut. Ja, mein Glühwein ist fast leer, die Krombacher Spezi ist auch, die habe ich geschafft.
Das hört sich ja so, als ob das total anstrengend war. Also ich.
Es ist halt die Krombacher Spezi, nicht die Polar.
Hör mal, ich habe hier gerade zwei Spezies weggezogen.
Ja, damit haben wir ungefähr gleich viel getrunken, ne? Und ja.
Alles klar.
Nee, aber war gut. Konnte man gut wegtrinken, war jetzt nicht schwierig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir es geschafft.
Jo, dann euch eine gute Nacht.
Ja, oder eine gute Woche oder einen
Oh,
schönen Tag oder guten Start in den Tag, wo immer ihr jetzt
ja,
gerade seid, ja.
genau.
Wie immer, wenn ihr Feedback für uns habt, hören wir das uns sehr gerne an. Schreibt uns bei Mastodon oder hinterlasst uns eine nette Bewertung auf irgendeiner netten Podcast-Plattform. Da freuen wir uns immer drüber. Und damit helft ihr auch dem Podcast, denn das erhöht unsere Reichweite, wenn wir da gut bewertet sind. Genau. Und dann, Sandra, schön, dass wir wieder aufgenommen haben. Haben jetzt eine ganz kleine Podcast-Pause, ausnahmsweise mal nicht wegen Urlaub.
Wegen Termin.
Termine, ja, war busy, busy. Und euch, liebe Hörer, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tolle Zeit und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.